Der erste FC Köln ist wieder da, nicht nur in der ersten Liga, sondern er hat auch wieder gewonnen. Es hat lange genug gedauert und es gibt durchaus einige offene Fragen rund um den FC. Die wollen wir jetzt besprechen mit Julian Witzel von der WAZ und vom Podcast den FC-Theken-Philosophen. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Also ganz so dramatisch wird es ja wohl hoffentlich für den FC nicht werden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und Julian Witzel ist mir zugeschaltet. Julian, hi, schön, dass du mal hier bist.
Ja, freut mich sehr, Max, für die Einladung und ich bin richtig heiß auf die Sendung und ich finde, was Günther Koch sagt mit ich will das nicht mehr sehen, den Gedanken hatte ich schon sehr oft beim ersten FC Köln. Deswegen schöner Opener und absolut passend.
Es ist mal wieder ereignisreich beim FC, kann man, glaube ich, sagen. Und das Ganze hat aber ein für mich auf den ersten Blick etwas unerwartet, eine ganz schöne Dynamik aufgenommen. Also wir haben diese Sendung hier schon vor dem Restart der Bundesliga vereinbart und ich hatte den Eindruck, ich muss diesen Schwerpunkt auch deshalb machen, weil sich die Situation rund um Lukas Kwasniok immer mehr zugespitzt hat und du hast mir das dann auch bestätigt und hast gesagt, ja, guck mal, wer dann Trainer ist, wenn wir aufzeichnen. Da bin ich dann doch ein bisschen erschrocken. Kannst du mir erklären, warum das innerhalb so kurzer Zeit dann doch zu so einem großen Thema wurde oder war das eher so eine Mediendebatte?
Nee, ich würde sagen, es war eine Debatte, die sogar innerhalb der Mannschaft oder mit durch die Mannschaft an die Medien herangetragen wurde und das dadurch so ein bisschen erhitzt wurde, weil sich verschiedene Spieler auch sehr klar geäußert haben und auch doch Kritik am Trainer geübt haben, in allererster Linie Luca Waldschmidt, aber auch Jan Thielmann, der da was hat rausblicken lassen. Und dann habe ich auch mit einigen Reportern gesprochen, die vor Ort waren im Trainingslager und die berichten halt auch von so einer sehr eisigen Stimmung, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt schon eine sehr entscheidende englische Woche, auf die sie zugehen, quasi das ganze Trainerteam und die Mannschaft. Was man jetzt so mit Blick auf die Tabelle, da gebe ich dir recht, wenn man jetzt so den Winter sieht, jetzt nicht so erwartet hätte, weil klar, kleine Leistungsdellen oder Ergebnisdellen, die sind beim Aufsteiger ja normal, aber es hat dann schon so eine ziemliche Dynamik angenommen und das hat sich dann ja noch vervielfacht oder wurde ja nochmal befeuert in Heidenheim durch einen Banner der Ultras, die sich auch so ein bisschen gegen den Trainer da ausgesprochen hatten. Also war schon einiges los und jetzt nach der Woche muss man sagen, bin ich froh, dass es so ausgegangen ist und dass jetzt so erstmal so ein bisschen die Wogen geglättet sind.
Aber können sie das denn so wirklich sein? Denn wenn das so elementar ist, dass es offenbar aus Teilen des Teams kommt, denen sind natürlich die Ergebnisse nicht egal, das ist völlig klar. Und die öffentliche Wahrnehmung des FC hängt natürlich wesentlich davon ab, wie man in den einzelnen Spielen abschneidet. Aber ist ja jetzt auch nicht davon auszugehen, dass dann so ein Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 und auch so, wie er zustande gekommen ist, die erste Hälfte war da ja auch nicht überragend, würde ich jetzt mal sagen, dass das jetzt so die Stimmung verändert im Team.
Ja, aber so ein bisschen war es schon so, dass man jetzt gedacht hätte, vielleicht nach dem Heidenheim-Spiel, ich spreche jetzt nehme trotzdem nochmal so mit die Fans auch ins Boot, weil das ja auch ein entscheidender Faktor da ist, dass man gedacht hätte, okay, die wollen jetzt auch sehr schnell in Anführungszeichen den Kopf vom Trainer sehen. Und da gab es dann wohl doch nochmal so einen Schulterschluss. Also Kessler hat zusammen mit Kwasniok auch nochmal das Wort oder den Austausch gesucht mit den Ultras. Und es war halt schon sehr klar spürbar im Stadion beim Mainz-Spiel. In der ersten Halbzeit gebe ich ihr komplett recht. Das war bodenlos, ist zu viel gesagt, aber sehr ängstlich, sehr uninspiriert. Also so ein bisschen wie so ein klassischer Abstiegskandidat zumindest spielt. Und in der zweiten Halbzeit ist aber so ein genereller Ruck gegangen, auch durchs Stadion. Da wurden nochmal alle mitgenommen und das würde dann auch vielleicht auch viele Leute ja zustimmen, würde ich sagen, wo man sagen würde, oh, Freud und Leid ist in Köln ganz eng beieinander, weil nach dem Spiel hatte man so ein bisschen den Eindruck, der nächste Aufstieg würde gefeiert werden, weil das so ein kollektives Durchatmen war. Aber trotzdem es auch gezeigt hat, dass die Fans gewillt sind, in den Momenten jetzt gerade mit dieser Mannschaft und dann gehört der Trainer auch noch dazu, mit dem Trainer das jetzt durchzustehen. Und das hätte ich jetzt innerhalb von dieser Woche mit dieser Dynamik jetzt auch gar nicht mehr so gerechnet. Wenngleich man auch sagen muss, dass Kwasniok selber ja auch mit dafür verantwortlich war, dass man dieses Spiel jetzt doch gewonnen hat. Er hat wie immer, ich sag jetzt wie immer, bewusst wie immer, sehr krude aufgestellt, weil ich finde, über die Aufstellung von Lukas Kwasniok kann man sich eigentlich jede Woche streiten. Mhm. Aber eine große Stärke von ihm ist halt dann auch, finde ich, Fehler einzugestehen und die dann relativ schnell zu korrigieren. Mhm. Und das hat er in der Pause dann konsequent gemacht. Er hat auch wirklich komplett alles auf eine Karte gesetzt. Fast ja nur noch offensiven Männer auf dem Platz gehabt. Wir hatten nur noch einen Innenverteidiger mit Simpson Pusey. Und das ist in dem Falle dann mal voll aufgegangen, weil auch mal ein Ragnar Ache wirklich durchgehend mit Flanken gefüttert wurde und so ein bisschen was anderes sich entwickelt hat. Und diese Gesamtgemengelage gepaart damit, dass vor allen Dingen auch in El Mala mal nicht an einem Tor beteiligt war, in Kaminski nicht an einem Tor beteiligt war und der FC trotzdem gewonnen hat, würde ich schon sagen, ist so ein bisschen kann ein Auslöser dafür sein, dass dieses Spiel als solches betrachtet natürlich auch nur 3 Punkte bringt, aber trotzdem mit Blick auf die gesamte Rückrunde schon so eine Art Initialzündung sein kann für etwas, wo man gesagt hat, da waren sie an einem krassen Scheidepunkt, wo es hingeht, und durch diesen Sieg ist es aber dann in der Saison so verlaufen, dass man sagt, man hat vielleicht nicht extrem was mit dem Abstiegskampf zu tun. Hm. Deswegen würde ich den Sieg Stand jetzt schon sehr hoch hängen. Aber du weißt selber, wie es ist, wenn wir uns jetzt Mitte März unterhalten und jetzt kommt die nächste Niederlagenserie, werde ich natürlich auch was anderes behaupten.
Ja, wobei andererseits ist ja das eigentlich Absurde. Also jetzt nach diesem Spiel steht der FC bei 20 Punkten aus 18 Spielen. Das heißt, man hat einen Punkteschnitt von mehr als einem pro Spiel und damit bleibst du in der Regel in der Liga. Wir reden zwar immer alle von den 40 Punkten, die man erreichen muss, de facto sind es aber eher so 34, 35, 36 und es kann sogar weniger reichen. 7 Punkte Vorsprung hat man aktuell auf den Relegationsplatz und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die da unten alle richtig Gas geben. Also bisher gibt es da noch kein Team, vor dem man sich fürchten müsste. Die können alle was, aber die haben alle ihre eigenen Probleme. Noch niemand von denen hat eine Serie gestartet. Wenn wir jetzt mal versuchen, die zeitliche Perspektive rauszunehmen, also sprich, dass es quasi einfach diese lange Sieglos-Serie gab. Wenn wir einfach mal so eine Bilanz ziehen, wir haben jetzt 18 Spiele plus noch Pokal von Lukas Kwasniok gesehen, also 20 Spiele müssten das jetzt von ihm gewesen sein. Was würdest du für eine Zwischenbilanz und ein Zwischenzeugnis denn ihm ausstellen?
Ja, also bedingt dadurch, wie die letzten Wochen. Ja, ich finde das ganz schwierig, weil hättest du mich das jetzt vor dem Mainz-Spiel gefragt, hätte ich vielleicht anders oder ganz sicher anders geantwortet, ne? Ich würde trotzdem sagen, also alles das, was du angesprochen hast, stimmt ja komplett. Und man darf nie vergessen, wo man herkommt, auch wenn das sehr oft in Köln relativ schnell wieder vergessen wird. Und dann muss man einfach sagen, das ist ein Punkteschnitt und insgesamt ein Auftreten auf Strecke mit einigen Tälern aber jetzt auch wieder besseren Leistungen, finde ich, gerade in diesen 3 Spielen, dass man sagen muss, das ist, was alles auf dem Platz passiert, absolut solide und genau so, wie man sich's erhofft hat vor der Saison, dass man einen leichten Puffer zu den Abstiegsrängen hat und man vielleicht unbeschwert durch die Saison gehen kann. Was halt auch dazu gehört, was auch so durch diese ganze Missstimmung mit befacht, ist natürlich so ein bisschen das Auftreten von Kwasniok außerhalb des Platzes. Und da gab es halt einige Stimmen oder viele Gerüchte rund um seine Person, was er vielleicht macht und was er vielleicht nicht macht, was er vielleicht nicht tun sollte. Ich finde, da sollte man auch nicht ins Detail gehen, aber das war sehr viel und extrem, was so in den sozialen Medien abgesondert wurde. Und das hat vielleicht das auch nochmal gerade extrem befeuert, was jetzt während des Trainingslagers und in Heidenheim mit dem Banner dazu geführt hat, dass es so rausgebrochen ist. Ich glaube, das ist so eine Sache, da muss er weiterhin auch lernen oder ist auch noch eine Art Lernprozess, weil er kommt nun mal aus Paderborn, einem Standort, wo es sich deutlich ruhiger arbeiten und leben lässt, glaube ich, als in Köln. Und deswegen muss man sagen, das ist so ein, er ist auf einem gewissen Weg, aber er hat auch noch Luft nach oben. Und so sieht's ja auch bei der Mannschaft aus. Aber ich würde halt nicht sagen, dass per se das Kapitel Kwasniok jetzt zu Ende sein sollte, weil man auch immer wieder in Ansätzen auf dem Platz sieht, was für eine Idee von Fußball er hat, wie er Fußball versteht und wie er eine Mannschaft auch nach vorne bringen kann. Teils waren ja seine komischen Aufstellungen auch dem geschuldet, dass man extremes Verletzungspech gerade auf einer Position hatte. Also du musst ja immer damit rechnen als Trainer, dass du 3-4 Ausfälle kompensieren musst, aber die sind dann, liegen dann meistens nicht auf einer Position. Und so war es beim FC ja zeitweise so, dass du die Innenverteidiger suchen musstest. Und das hat natürlich so eine Grundstabilität genommen in einer schwierigen Phase, die dann halt auch in den Winter hineinging, wo man erstmal so ein ungutes Gefühl hatte, und dann ist es halt so ein bisschen rausgebrochen mit zusätzlich mit diesen Spieler Aussagen von erst explizit natürlich Waldschmidt und auch Thielmann und dieser ganzen Grundstimmung. Deswegen glaube ich, es war jetzt extrem ereignisreich dafür, gemäß daran, wenn man jetzt sieht, was sie jetzt an Punkten haben und wo sie in der Tabelle stehen, ne? Also da wird man ja einen anderen, also der normale Blick auf die Tabelle wird ja eher verraten, so kann es doch laufen im ersten Jahr, aber da gibt's halt viele Höhen und Tiefen, die dabei waren, und viele Grautöne auch, glaube ich, einfach. Das ist halt auch so sehr entscheidend. Mhm. Und da muss er selber auch weiter an sich und mit dem Team arbeiten, aber die letzte Woche hat mir jetzt doch gezeigt, dass da auch alle gewillt sind, weil ich fand alle einzelnen Auftritte isoliert betrachtet okay. Also so ein bisschen, ich fand Heidenheim und Mainz ähnlich baugleich. Ich fand die erste Halbzeit in Heidenheim auch schwach. In der zweiten gab es dann eine deutliche Leistungssteigerung, auch mit einigen Chancen. Da hätte man am Ende auch meiner Meinung nach gewinnen müssen, ja. Explizit diese Riesenchance von Ache. Das ist ja auch so, da sieht man mal wieder, wie Freude und Leid zusammen sind, ne? Da stolpert er den Ball halt irgendwie nicht über die Linie, und jetzt kriegt er ihn von Danny da Costa und dem Pfosten ins Gesicht gedroschen und kann nichts mehr dafür, als ihn reinzumachen. Aber das ist halt so das, ne? Dieses, dann spricht man ja immer gern davon, dass es jetzt erzwungen hat, wie weit das dann auch stimmt oder nicht. Ja, wissen wir beide, glaube ich, nicht, aber das liest sich dann immer gut und passt dann gut in die Situation.
Mhm. Aber das zeigt ja schon, wie schwierig die ganze Situation ist, weil natürlich bewerten wir es vom Ergebnis her, obwohl das eigentlich nicht so die Rolle spielen sollte, weil der Zufall da ein so großes Wörtchen noch mitzureden hat. Aber dann lass doch mal die bisherige Amtszeit von Lukas Kwasniok so ein bisschen durchgehen. So lange ist sie ja noch nicht. Also wir alle haben mitbekommen, dass er sehr weit oben auf der Wunschliste stand von Stefan Kunz beim HSV damals noch. Das ist im letzten Winter so gewesen. Da durfte er nicht wechseln vom SC Paderborn. Dann hat der FC es geschafft, mit einem Funkelruck noch aufzusteigen in die erste Liga. Es war dann relativ schnell klar, mit Funkel wird nicht weitergemacht. Da habe ich auch kollektives Aufatmen bei den FC-Fans, die ich so kenne, wahrgenommen. Und dann wurde eben Lukas Kwasniok der neue Trainer. Wenn du mal so zurückblickst auf diesen Sommer, mit welchen Lorbeeren und welchen Gedanken, Vorgeschichten ist er denn gekommen, und wie hat sich das denn dann in der Vorbereitung für dich so alles dargestellt, seine Arbeit?
Ja, ich finde, er ist halt mit einem extremen Selbstvertrauen angetreten. Mhm. Das hat er auch direkt präsentiert in der ersten Pressekonferenz. Da hat er sich ja auch so ein paar Sätze zurechtgelegt, wie es vielleicht ein Medienberater gerne dann macht, im Sinne von, ich möchte auf jeden Fall vor Gladbach landen und ich möchte mindestens einen Karneval hier in Köln erleben. ja, also es war aber so ein generelles Gefühl von Aufbruch, weil neben Kwasniok, muss man ja auch zusagen, wurde ja auch die sportliche Leitung quasi mit Thomas Kessler neu installiert. Und das sind beides frische Gesichter gewesen für den Aufstieg und halt nicht mehr mit Christian Keller und Gerhard Struber, die in der Saison davor halt auch wirklich viel abbekommen haben. Vielleicht der eine sehr zu Recht, der andere vielleicht mehr zu Unrecht, weil er halt auch einer der sogenannten Keller-Einkäufe war. Aber deswegen, man konnte mit zwei frischen Gesichtern, deswegen nehme ich Kessler explizit mit hinzu, aber auch Kwasniok starten, einer komplett rund erneuerten Mannschaft. Und die Art und Weise, wie er alles angegangen ist, wie die Tests liefen, wie die ersten Spiele liefen, da hat man halt direkt eine riesige Euphorie verspürt. Zusätzlich kam natürlich dann die ganze Thematik, die ersten Spiele hat man sich ja gefragt, welches Trikot zieht er heute an? Das ist dann halt auch wieder so typisch Köln, ne? Dass viele gesagt haben, oh, das ist einer, der umarmt direkt die Stadt. Andere sagen dann, oh, das ist ein Wichtigtuer, der stellt sich selber zu sehr ins Licht und ins Rampenlicht. Aber trotzdem, es fühlte sich halt alles sehr gut und sehr frisch und sehr belebend an. Das würde ich sagen, waren so die ersten Eindrücke auch, die so mit in die Saison hineinzogen, weil man halt auch am Anfang dieses brutale Spielglück hatte, muss ich sagen, dass man ganz viele Spiele dann doch noch am Ende gezogen hat, allein das Pokalspiel in Regensburg innerhalb der Nachspielzeit noch zu drehen, in Mainz direkt zu gewinnen, zu Hause gegen Freiburg zu gewinnen, da spielte der Spielplan dem FC, glaube ich, auch gut in die Karten, wenn man jetzt sieht, wo unter anderem Mainz natürlich noch steht oder wie Freiburg generell in die Saison gestartet ist. Das waren so Sachen, die, aber egal, die hast du ja dann ausgenutzt und die musst du dann auch erstmal ausnutzen und man hat sich einfach an dem Ganzen erfreut und gedacht, Wahnsinn, was ist das für eine tolle Mannschaft, die ja wirklich, insgesamt gab es, glaube ich, im Sommer 27 Kaderbewegungen, dass das dann so schnell Hand in Hand ging, hätte niemand für möglich gehalten und als Teil, ein großer Teil des Erfolgs war natürlich neben Kessler, der da zu, ich muss sagen, auch in den Medien eher zuerst genannt wurde, weil er halt dieser Kaderumbauer war, kam aber trotzdem natürlich Kwasniok und ja, da hat man gedacht, was hat man da für einen Glücksgriff gemacht mit ihm, mit seiner Art, weil im Erfolg ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen lockerer, so ein bisschen flapsig rüberzukommen, da kulten das in Anführungszeichen alle schnell ab. Da kamen natürlich dann auch noch mehr Baumgart-Vergleiche, als sie eh schon kamen, wegen ähnlicher Historie, ne? Kommt aus Paderborn, ist so ein bisschen direkter, sag ich mal. Ja. Ja, da kam das halt einfach direkt super und klasse an, ne? Und zudem hat man halt auch viel gesehen, viele Tore wirkten sehr einstudiert, folgten einem klaren Plan, also man hatte eine gewisse Spiel- oder Grundart von Spielidee, konnte man relativ schnell erkennen und das war halt bei den vorherigen Trainern auch oftmals nicht der Fall, ne? Da wurde sich echt sehr viel zurecht gerumpelt und gerade wenn du dann die Historie vorher siehst, klar, gut, Funkel muss ein bisschen ausklammern, die zwei Spiele, wo er da die Hand irgendwie auflegt und noch den Aufstieg über die Linie ja drückt, sage ich jetzt mal. Aber davor natürlich Struber, davor auch im Abstiegsjahr noch ein Timo Schulz, auch das letzte halbe Baumgart-Jahr. Das war ja alles wirklich nicht mehr schön und auch bei weitem nicht mehr gut anzusehen. Deswegen, das war alles frisch, belebend, neu und dadurch auch erstmal so ein bisschen unbefleckt, sage ich mal. Dennoch hatte man vor der Verpflichtung, gab es ja schon so ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, ja, klar, da gab es auch mal Vorfälle in Paderborn, wo er beispielsweise auch die beiden Torhüter komplett rasiert hat, ohne dass sie, glaube ich, noch einen neuen verpflichtet hatten, wo er gesagt hat, mit denen will ich nicht mehr in die Rückrunde gehen. Er spricht dann manche Sachen schon sehr klar an. Ja, deswegen gab es, glaube ich, schon gewisse Vorbehalte von seiner Art und Weise, wie er mit Leuten manchmal umgeht. Das war so ein bisschen das, wo ich glaube, viele schon gesagt haben, ja, warten wir mal ab, wie es so wird, weil ein anderer Name, der auch heiß gehandelt wurde, war ja Christian Titz. Den hätten sich auch, glaube ich, sehr viele gewünscht. Weiß man jetzt nicht, wie es dann gelaufen wäre, aber generell war der Start als solcher natürlich schon, muss man fast sagen, für einen Aufsteiger phänomenal.
Absolut.
Und dass er das dann natürlich so mitträgt und mitlebt, gehörte dann natürlich auch mit dazu, ne?
Ja, aber er ist eben auch schon bei Paderborn dadurch aufgefallen, dass er eben manche Dinge über die Öffentlichkeit regelt, würde ich so jetzt mal sagen. Also sprich, er spricht Dinge aus, die andere erstmal ihrem Sportdirektor sagen würden und vielleicht kommen sie dann sogar nie ans Licht der Öffentlichkeit. Du hast ein Beispiel aus Paderborn genannt. Bei Paderborn war er generell dafür bekannt. Da hat er auch mal alle erfahrenen Spieler rausgenommen, als es nicht so lief. Und danach lief es allerdings besser. Und dann gibt der berühmte Erfolg dann eben recht und dann wird es auch nicht mehr weiter thematisiert. Ich kann mich erinnern, dass es eine, also zumindest so eine Situation, in der man auch mal aufmerken konnte, auch in der Vorbereitung gab, als er sich hingestellt hat, relativ spät, glaube ich, im Trainingslager, ich glaube im letzten Trainingslager, bevor es dann auch wirklich losging und er gesagt hat, also manche hier im Verein haben noch überhaupt nicht verstanden, was es für die erste Liga braucht und das wird auf jeden Fall nicht reichen. Er hat da, soweit ich weiß, ja keine konkreten Namen genannt, anders als später, wo man dann durchaus schon mal raushören konnte, wen er jetzt damit direkt meint oder manchmal auch indirekt. Ist das für dich jetzt auch so in der Rückschau noch ein Thema oder ist das einfach ein klassischer Kwasniok, dass er halt so alle, jede Woche haut er einmal raus, sage ich jetzt mal so ganz flapsig.
Ja, das ist ja gut, dass du das auch so ansprichst, weil das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer und das ist natürlich genau das, weswegen vielleicht jetzt auch in der Phase, wo man generell ist klar kriselte, aber noch trotzdem einigermaßen sicher war mit Blick nach unten, sich einige Spieler aus der Deckung getraut haben und das mal anzumerken, um zu sagen, hier ist nicht alles so, wie es vielleicht sein sollte. Explizit dazu, was du jetzt auch sagst, hat er jetzt auch im Trainingslager, im Wintertrainingslager gemacht, als er vor dem Testspiel gegen Luzern war es, glaube ich, am Abend vorher gesagt hatte, er muss jetzt mal auch richtig auf den Putz hauen und richtig auf den Tisch knallen und die Mannschaft anzählen, weil das, was sie bisher im Training geleistet haben, nicht dem genügen würde, um in der Rückrunde zu bestehen. Das hat er auch in der öffentlichen Medienrunde dann extra so breit getreten nach dem Testspiel. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich denkt, wie oft kannst du diese Karte auch ziehen, ehrlicherweise, ne? Weil das, natürlich führt das zu Diskussionen und natürlich werden gewisse Leute oder gewisse Spieler und vielleicht auch gewisse Mitarbeiter jetzt schon eine verfestigte Meinung von ihm haben, die man jetzt auch nicht mehr drehen kann, dadurch, dass man das immer wieder spielt, wie du es ja auch wieder sagst. Also das ist ja ein Teil seines, in Anführungszeichen, Medienspiels, das so breit zu treten und immer wieder öffentlich zu machen. Deswegen meinte ich halt auch damit, es gehört halt schon noch mehr damit dazu, ein richtiger Bundesliga-Trainer zu sein und auf Strecke zu sein, weil das wird nicht auf Dauer funktionieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, vor allem, was ich daran so interessant finde, ist die Haltung, aus der heraus Lukas Kwasniok zumindest meiner Meinung nach spricht. Vielleicht empfindet er es anders. Aber wenn so klare Ansagen gemacht werden, auch schon bevor das erste Bundesligaspiel gesprochen ist, nach dem Motto, ey, so werden wir in der ersten Liga nicht bestehen, dann klingt das ja, als hätte er schon 20 Jahre Erstligatrainer-Erfahrung auf dem Buckel. Wenn das aber jemand sagt, bei dem ich weiß, ja, du hast ja noch kein einziges Spiel trainiert, du weißt bisher auch nur aus dem Fernsehen und aus Erzählungen von Kollegen, wie es in der ersten Liga ist, dann wirkt das anders. Und wenn wir dann auf die Trainingslager 2 Aussage, also quasi im Winter jetzt dann eingehen, da haben wir jetzt ja dann schon ein paar Spiele von ihm in der ersten Liga gesehen. Und du hast es ja auch schon angesprochen, wie oft Lukas Kwasniok schon zumindest der objektiven Meinung nach falsch lag mit Startaufstellungen. Ja, er hat es immer reagiert. Er ist einer der Trainer, die am frühesten wechseln in der Bundesliga. Und gerade zur Pause ist es immer interessant, wie kommt der FC raus? Weil der kann eben dann ein komplett anderes Gesicht haben, taktisch, personell, aber auch von manchen Einstellungshaltungen her. Aber das zeigt ja, Lukas Kwasniok ist ja auch sehr weit davon entfernt, gerade die perfekte Arbeit zu machen, sondern er ruckelt sich das auch so ein bisschen zurecht. Und da frage ich mich manchmal, ob das vielleicht auch dazu führt, dass man ihm das nicht so leicht durchgehen lässt, dass er Dinge sagt, die ja objektiv nicht falsch sind und die ja sicherlich auch mal sein müssen in Zusammenarbeit mit einer Mannschaft. Man muss da auch mal einen anderen Ton anschlagen. Aber ist das vielleicht auch der Grund dafür, dass er ein bisschen mehr im Fokus auch steht, wenn er so etwas sagt?
Ja, ich glaube, das Wort Demut ist ihm schon fremd, ja. Und deswegen wirkt er natürlich durch seine Art und Weise, wie er macht, wie er alles macht und tut und selber ausdrückt, auch einfach angreifbarer. Da gebe ich dir recht. Wenn er natürlich mit einer anderen Haltung teilweise rangehen würde und sagen würde, wir sind alle in einem Prozess, ich bin auch im ersten Bundesliga-Jahr, ich muss genauso viel lernen wie die Mannschaft, ich kann auch mit der Mannschaft wachsen. Du würdest ja natürlich viele Leute eher mitnehmen. Und das versäumt er mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, du wirst ihn als Menschen und Typen auch nicht mehr so ganz umpolen können. Wenngleich man so ein bisschen gemerkt hat, dass er schon angefasst war, als er nach Heidenheim direkt auf dieses Banner angesprochen wurde. Mhm. Da sagte er ja, er hätte es nicht mitbekommen, müssen wir intern nochmal bereden. Ich glaube, alle wissen, vielleicht wusste er es zu diesem Zeitpunkt, hat er es wirklich nicht direkt realisiert, aber wollte es vielleicht mehr verdrängen. Mitbekommen wird das schon haben. Das sind vielleicht so Sachen, die vielleicht auch nochmal zu so einem kleinen Umdenken führen, aber ich glaube, so vom Grundtyp wirst du ihn auch nicht verändern. Ich glaube, das ist auch schlecht, weil er darin natürlich auch einige Stärken zieht und vielleicht auch von seiner Art, wie er trainiert und wie er auftritt. Ich glaube, das ist so eine Gemengelage. Es ist halt schwierig, glaube ich, mit ihm durch handfeste Krisen dauerhaft zu gehen, weil er sich da dann doch zu sehr versperrt und nicht verändert. Deswegen weiß ich nicht, ob so eine nochmalige Situation mit acht sieglosen Spielen, ob er das nochmal so überstehen könnte oder ob man dann zumindest vielleicht eine Art Veränderung von ihm merkt, wie er auftritt, vielleicht wie er auch gewisse Spieler mal schützt. Weil das ist ja auch so, finde ich, generell von der Art her recht unsouverän gewesen, wie er jetzt beispielsweise mit den Waldschmidt-Aussagen umgegangen ist, als Konsequenz daraufhin.
Kannst du noch mal kurz sagen, was Waldschmidt gesagt hat, nur für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen
haben? Ja, genau, so so sinngemäß hat er eigentlich gesagt, er ist mit seiner Einsatzzeit nicht zufrieden, gemäß daran, was er bisher so an Scorern geleistet hat. Also ich glaube, er hat 3 Tore, 2 Vorlagen und hat aber knapp 400 Minuten insgesamt erst gespielt. Also sehr selten von Beginn an, kam erst später oft rein. Und als Konsequenz von dieser Aussage, die er halt im Trainingslager, im Interview mit dem Express geführt hat, war dann in Heidenheim nicht im Kader und musste irgendwie morgens um 5 Uhr mit so einem anderen Flieger gehen Köln reisen oder sogar mit Umstieg. Also es war so, so eine leicht unwürdige Angelegenheit, sage ich jetzt mal. Wobei übrigens auch Florian Kainz nicht im Kader war. Das kam da vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Aber generell dieses Sägen an vielleicht etablierten Spielern ist schon so eine Sache, die ich glaube auf Dauer nicht ganz gut gehen kann. Und jetzt hast du dann im Umkehrschluss dazu wieder gegen Mainz gesehen, vor der Einwechslung so eine Art Verbrüderung mit Waldschmidt, längere Umarmung, gutes Zureden. Dann hat er die Vorlage gemacht ja zum 2-1. Da könnte man ja sagen, ja, die Woche ist gut gelaufen. Aber natürlich wird das bei so einem Waldschmidt total hängen bleiben. Und das ist, finde ich, auch eine Art der Unsouveränität. Also meiner Meinung nach musst du diesen Spielern dann nicht direkt aus dem Kader kicken. Dann sollen sie nochmal intern zusammen reden und das vielleicht nochmal aufarbeiten. Aber dadurch schwächst du ja dann trotzdem dein Team, indem du diese Option nimmst, ihn mit in den Kader zu nehmen. Und ich fand die Kritik als solche recht forsch, aber es ist ja auch mal schön, dass es mal ehrlicherweise so zu lesen war und nicht von der Pressestelle noch rausgestrichen wurde, weil er inhaltlich, also eigentlich hat er nur sauber argumentiert, dass er meint, anhand seiner bisherigen Leistungen müsse er mehr spielen. Finde ich vollkommen okay und ist eigentlich auch mal schön, in Anführungszeichen, sowas mal relativ klar und deutlich von dem Spieler zu hören.
Und das war ein Printinterview, was er da gegeben hat?
Ja.
Ja, sehr interessant, dass das durch die Autorisierung durch ist. Naja, kommt nicht mehr so häufig vor. Da hören wir Journalisten direkt, da werden wir gleich hellhörig, wie sowas denn passieren kann. Aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema dann noch. Kann es sein, dass Lukas Kwasniok einfach sehr kurzfristig handelt? Denn Luka Waldschmidt jetzt direkt aus dem Kader zu nehmen nach einer Kritik, das sendet ja erstmal kurzfristig ein Signal nach innen. Aber langfristig wird es natürlich schwierig. Also egal, wie viel er sich jetzt um Lukas Waldschmidt bemühen müssen, aber ich würde dir zustimmen, da wird was hängen bleiben in der Zukunft. Das heißt, also die werden jetzt nicht noch in 3 Jahren irgendwie das Trainer-Spieler-Gespann sein und zwischen die wird kein Blatt Papier passen. Kann es sein, dass Lukas Kwasniok es nur darum geht, jetzt irgendwie in dieser Saison drin zu bleiben und FC-Trainer zu bleiben und er so die langfristige Perspektive vielleicht gar nicht hat?
Ja, zumal, ich finde, das spiegelt sich auch immer wieder, ich kann da mal ein Beispiel nennen, Schenk Özkacar, also ausgeliehener Innenverteidiger, als es vor dem Heidenheim-Spiel jetzt darum ging, wer spielen sollte, spielte dann der, ich glaube, 2 Trainingseinheiten dabei seiende Simpson Pusey, ja, mit der Begründung, ja, der Schenk, also ich mach das jetzt mal so platt runter, den habe ich häufiger vertraut, den kann ich aber nicht über 90 Minuten bringen, dann kriegt er wieder nicht nur in Anführungszeichen, so sagt er, einen Ganzkörperkrampf wie in Dortmund und muss ausgewechselt werden. Gut, dann war es so, Martel ist gesperrt, Vandenberg war auch noch gesperrt, dann muss er auf Özkacar gegen Bayern vertrauen. Der Spieler weiß das natürlich, was der Trainer 3 Tage vorher über ihn gesagt hat, wird dann aber gegen Bayern wieder spielen. Musste dann auch spielen. Hat er auch solide gemacht. Dann das nächste Spiel gegen Mainz jetzt. Vandenberg wäre wieder da gewesen. Also weg von der Sperre. Wer spielt? Özkacar. Also manchmal, ich glaube, manchmal weiß quasi auch gar nicht, was er 3 Tage vorher gesagt hat. Und wie du sagst, es geht noch nicht mal um die kurzfristige Denke bis Saisonende, sondern wirklich dieses ganz Platte vielleicht von Spiel zu Spiel und was ich dann aber den einzelnen Spielern vielleicht so sogar medial, wie du es ja auch schon gesagt hast, an den Kopf werfe, weil es tut ja überhaupt nicht Not, das öffentlich so zu äußern, ist ihm dann schon wieder egal oder hat er schon wieder vergessen. Und Spieler vergessen das aber nicht alles einfach so. Also das ist ja klar, wir sind ja alles Menschen mit Gefühlen, mit einer Denke. Ich finde, das ist so ein bisschen diese Feinfühligkeit, die geht da hier und da was verloren. Aber vielleicht denke ich das auch zu viel oder denke, ja, die sind schon ein bisschen ruppiger und nehmen das nicht so schwer auf. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, dass da muss ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zumindest her.
Ja, also ich würde sagen, in dem Moment, in dem du mir sagst, und das habe ich aus anderen Ecken ja auch schon gehört, das ist auch schon ein bisschen nach München vorgedrungen, dass quasi aus Mannschaftskreisen Informationen an Journalistinnen und Journalisten kommen. Ab dem Moment ist es absolut legitim, darüber auch mal laut nachzudenken, was macht das mit dem Binnenverhältnis zwischen Team und Trainer, wenn der Trainer immer wieder Einzelne herauspickt oder sogar aufs ganze Team eindrischt, auch wenn er sich auch manchmal vor das ganze Team stellt. Also es gab ja auch schon die Pressekonferenzen nach Spielen, die nicht so erfolgreich liefen, in denen er paraphrasiert jetzt gesagt hat, ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, die haben heute alles gegeben, es hat halt nicht gereicht. Also das gab's ja auch, aber darüber wird halt dann weniger berichtet, wenn es eben auch diese anderen Aussagen gibt und wenn es auch so, also du hast jetzt gerade das Wort unnötig verwendet, das betrifft relativ viele Aussagen von Lukas Kwasniok, wo er, also weißt du, bei Luca Waldschmidt hätte er sagen können, das ist doch genau das, was ich hören will. Ja, natürlich soll der unzufrieden sein. Super gut, zeig's mir im Training, zeig's mir jeden Tag und dann wirst du auf jeden Fall eine Chance bekommen. Ist die einfachste Antwort der Welt. Hat er nicht geben wollen. Oder er wurde zum Beispiel darauf angesprochen auf Ragnar Ache, der gegen Union Berlin ausgewechselt wurde und wo es, also es sah so aus, als hätte er Tränen in den Augen gehabt auf der Auswechselbank und dann wird er darauf angesprochen und dann sagt er, ja, das war nicht wegen der Auswechslung, der hat sich so geärgert über die Niederlage. Dabei stand es zum Zeitpunkt der Auswechslung noch 0-0, wenn ich jetzt nicht gerade alles völlig falsch mich erinnere.
Das ist korrekt, ja.
Und das ist ja, also unnötig, fasst es da wirklich zusammen und ehrlicherweise verstehe ich's auch nicht so ganz, weil du hast es vorhin schon gesagt, ich fand nämlich auch, dass er auf seiner Pressekonferenz, auf seiner Antrittspressekonferenz schien es so zu sein, als ob er sich vorbereitet hätte. Also ich setze mal so 2-3 Punkte quasi, um zu zeigen, ich bin jetzt hier der beste Kölner von allen und bitte nehmt mich alle in den Arm. Den Eindruck hatte ich auch. Das habe ich auch bei manchen anderen Pressekonferenzen mir schon gedacht. Immer eigentlich, wenn so kritische Momente waren, dass er sich so Talking Points vorbereitet. Und dementsprechend ist ihm ja offenbar Kommunikation wichtig und trotzdem würde ich sagen, sie entgleitet ihm so häufig. Und nachdem wir jetzt ja wissen, das kommt auch im Team so an oder vielleicht ist auch die Kommunikation hinter verschlossenen Türen genauso, wie sie quasi mit uns ist, vor der geöffneten Tür, dann weiß ich auch nicht, was das eben im Verhältnis zwischen Team und Trainer macht.
Ja, also Ache ist mit Ache das beste Beispiel, was man dazu eigentlich nochmal geben kann, weil dem hat er ja nicht nur da einen mitgegeben, sondern quasi auch im Wintertrainingslager, da hat er einen U19-Spieler hochgezogen mit Finn Schenten.
Ja, genau.
Und explizit gesagt, das ist ein Spieler, der bringt die Tiefe, der kann den Raum bespielen. Der ist genau das, was wir im Kader nicht haben. Auch wieder eine unfassbar schallende Ohrfeige an Ragnar Ache, weil du weißt natürlich, wie er reagiert. Der ist ein super sensibler Spieler, den musst du auch mal streicheln, den musst du auch mal in den Arm nehmen und dann hat er ihm da wieder so einen mitgegeben. Andererseits hat er jetzt in der englischen Woche dann doch wieder gespielt und performt. Es ist halt, ja,
es ist also
man weiß nie, was man von ihm bekommt, muss man sagen. Also sehr, sehr undurchsichtig das Ganze.
Und das, glaube ich, führt dann auch dazu, also es wäre sowieso schon so, dass wenn du einen Saad Elmaler im Kader hast und der eben so spielt, wie er jetzt gespielt hat, wäre es, glaube ich, bei jedem Trainer so, dass wenn der nicht immer in der Startelf steht, dass es thematisiert werden würde. Dabei finde ich, es gibt wirklich valide Gründe, warum er manchmal nicht in der Startelf sieht. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Laufdistanz in der ersten Hälfte gegen Bayern anguckt, da denkt man sich so, ja, also wenn dein Torhüter genauso viel gelaufen ist wie du, dann war das wohl mit dem Anlaufen jetzt nicht so deine Hauptpriorität. Also sprich, das, was Lukas Kwasniok da gesagt hat, dass er quasi mehrere Arten von Spieler hätte, Spielabarbeiter, Spielentscheider, dritte ist mir gerade entfallen, das sind eigentlich valide Argumente. Gleichzeitig aber ist er dann so wechselhaft auch im Einsatz von Saad Elmaler, dass er sich ja selber immer mal wieder zu widersprechen scheint. Also er erzählt einem in einer Woche, ja, der ist halt einfach ein so guter Einwechselspieler, dass ich den halt einwechseln muss. Die anderen laufen den Gegenspieler platt und dann bringe ich den Saad und der macht es uns dann fix. Und das ist ja auch zum Beispiel gegen Heidenheim so gewesen. Auf der anderen Seite spielt dann Saad Elmaler doch wieder von Beginn an, wo man sich denkt, ja, was denn jetzt? Also ist er denn jetzt der perfekte Einwechselspieler oder nicht? Ich glaube, das ist hier so ein Sonderfall, weil Elmaler eine solche Qualität hat, dass man eben im Grunde im Gefühl ihm jetzt schon zuguckt, wir haben nur diese eine Saison mit dir, sehr wahrscheinlich wirst du uns weggekauft werden. Also wie siehst du denn diese ganze Thematik und die Wellen, die sie auch immer wieder schlägt?
Ja, ich glaube, das ist wirklich mal eine Sache, wie du auch schon sagst, das liegt jetzt nicht an Lukas Kwasniok und die, das ist auch eine Sache, die er selber niemals aufhalten könnte, weil wie du es mit ihm machst, machst du es, glaube ich, falsch. Jetzt hat er ihn zum ersten Mal ja, nicht zum ersten Mal, aber durchspielen lassen. Also in Bremen hat er damals auch schon mal durchgespielt, da hat er noch spät den Ausgleich gemacht. Ich glaube, immer mit dieser Hoffnung verbunden, diesen einen Moment könnte er noch haben, weil genau das, was du auch ansprichst, anlaufen ist nicht seins. Ich habe ihn jetzt auch mal in der zweiten Halbzeit mehrfach beobachtet. Er nimmt sich da schon im wahrsten Wortsinn seine Auszeiten. Also es hat so ein bisschen so ab und zu so Ribéry-Robben-Vibes, wie sie früher teilweise mal auf der Außen auch mal gewartet haben, was da hinten passiert. Und klar kann sich das ein Verein wie der 1. FC Köln ehrlicherweise nicht erlauben. Auf der anderen Seite kann es sich ein Verein wie der 1. FC Köln nicht erlauben, einen Spieler wie Said Elmala draußen zu lassen. Ja, also wie du es machst, machst es da so ein bisschen falsch, ne? Und trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, er hat da gegen seine eigene Haltung auch agiert, weil eigentlich müsste er, so wie man Lukas Kwasniok als Spieler oder als Trainer wahrnimmt, müsste er so einen Spieler wie Said Elmala spätestens in der 60. Minute rausnehmen, weil man merkt, der kann nicht mehr so komplett gegen den Ball arbeiten, der nimmt sich nur seine Momente. Aber ich glaube, da überlegt er dann auch, wie ist es, wenn er ihn auswechselt und sie gewinnen das Spiel nicht, dann sagt ein jeder, du musst ihn noch bis zum Ende spielen lassen, der wird noch seinen Moment haben. Den kannst du niemals vom Feld nehmen. Ich finde das unheimlich schwierig und das ist halt auch wirklich eine Diskussion, die wird uns, glaube ich, auch bis zum Saisonende begleiten. Also, weil er wird nicht in jedem Spiel starten. Das ist für mich vollkommen klar.
Naja, aber er macht doch immer so klare Ansagen. Warum macht das denn in dem Fall nicht? Also, weil wir alle sehen ja, also zumindest diejenigen, die jetzt nicht die allergrößten Fans sind und nur das Positive an Elmala sehen. Aber jeder, der ansonsten drauf guckt, der sieht das doch. Der sieht auch, dass er auch in den guten Spielen, gegen Heidenheim war das zum Beispiel auch so, kommt super gut rein in der zweiten Hälfte, hat diese eine Chance, hat diese zweite Chance. Ich glaube, die zweite ist dann die zum Tor führt. Und dann siehst du 20 Minuten von ihm gar nichts. Der hat keinen Torabschluss, ja. Der gewinnt keinen Zweikampf mehr, der bietet sich auch kaum an und bekommt deswegen kaum Bälle. Also eigentlich sieht man das ja schon, wenn man hinguckt. Und das muss man dann nicht, das ist dann nicht schlimm, da muss man jetzt kein Riesenthema draus machen, weil es ist ein junger Spieler, der kann das noch lernen. Aber wenn Lukas Kwasniok sonst immer so offen ist, warum sagt er denn dann nicht, ja, also Zeit hat alles gegeben, war alles gut und so weiter, aber nach 60 Minuten hatte ich den Eindruck, jetzt brauchen wir mal jemanden neuen. Das könnte er doch machen. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum er an manchen Stellen so viele Informationen rausgibt, auch so manchmal so fast so halb interne Informationen, die er ansonsten nur seinen Spielern gibt. Und in der Sache ist es jetzt so ein Politikum fast schon geworden, ob Elmala spielt oder nicht. Und er kann ja eigentlich nicht nach Politikum aufstehen. Dann verliert er ja mannschaftsintern jeden Respekt.
Ja. Aber vielleicht, genau wie du sagst, weil es ein Politikum ist, vielleicht hat er auch nicht die komplette eigene Handhabe drüber, wie er in dem Fall Elmala wirklich reden darf. Weil das fällt schon auf, da gebe ich dir komplett recht, dass er anders reagiert oder agiert und sich auch zu der ganzen Thematik äußert, als es eigentlich Kwasniok-like ist, ne? Weil das wäre eine absolut vernünftige Argumentation gewesen zu sagen, ja gut, er kam relativ gut rein ins Spiel gegen Mainz, da hat man ihn so ab der 15. Minute gar nicht mehr gesehen, dann wollte ich ihn vielleicht nochmal mit in die zweite Halbzeit tragen und dann habe ich gesehen, Körner waren verschossen, alles gut, in der 60. wechsle ich ihn aus, wäre vollkommen okay gewesen und das müsste auch jeder Normale, wie du sagst, nachvollziehen können, weil wenn man das Spiel gesehen hat, dann war es ja auch so. Ich weiß es nicht. Also ich finde es in der Thematik auch sehr schwierig. Ich kann jeden verstehen, oder das war auch so mein erster Impuls beim Heidenheim-Spiel, habe ich auch gedacht, ach, so ein wichtiges Spiel, da geht's um alles. Bring ihn doch jetzt von Anfang an und dann bringt er ihn nicht. Andererseits hast du genau in der zweiten Halbzeit gesehen, was er dir bringen kann, wenn er dann vielleicht nur diese eine Halbzeit spielt und direkt am Anfang seine Situation hat, sich dann wieder in Anführungszeichen rausnimmt und dann in der Schlussphase nochmal stärker aufkommt. Ich finde das selber ganz schwierig. Ich wüsste selber auch nicht, wie ich durchgehend mit diesem Spieler umgehen könnte, sollte auf Kölner Seite. ich glaube, man könnte es höchstens jetzt argumentieren beim Mainz-Spiel, weil man eben ohne einen großen Elmaler-Moment wirklich seit Monaten nichts mehr gerissen hat, hatte man die Hoffnung, wenn es irgendeiner noch reißen kann, dann er. Und deswegen lässt sie ihn so lange auf dem Platz, bis es noch 1-1 steht.
Ja.
Ja. Aber vielleicht ist genau dieser Sieg jetzt mit diesen zwei Toren, wo er jetzt mal wirklich in der Entstehung auch mal gar nichts mit zu tun hatte, könnte das vielleicht jetzt mal so ein Hebel sein, wo man sagt, die anderen Leute oder die anderen Spieler können sich auch mehr zutrauen und trauen generell mal das oder haben dieses Zutrauen, selber auch mehr die Entscheidung zu suchen. Mhm. Also es wäre so ein möglicher Hebel, aber ich könnte, kann auch all jene verstehen, die sagen, nach so einer durchschnittlichen Leistung muss so ein Spieler auch nach 60 Minuten runter vom Platz.
Vielleicht hast du da aber schon das entscheidende Stichwort gerade genannt. Vorhin, als wir über den Start in die Saison gesprochen haben, da hast du noch davon erzählt, dass Tore nach einem bestimmten Muster gefallen sind. Also, dass man eben quasi Dinge erkannt hat, die eben Kwasniok-Fußball sind. Und das ist ja alles, was wir haben wollen. Wir haben einen neuen Trainer, es geht in die neue Saison. Du willst sehen, wie spielen sie Fußball. Und es ist nicht nur erfolgreich, sondern es ist reproduzierbar. Würdest du mir zustimmen oder ist es jetzt eine Gedächtnislücke meinerseits, dass das aber dann ab der schlechten Phase eigentlich so war, dass selbst wenn der FC Punkte geholt hat, dass es eben diese individuellen Momente waren? Also da hat Jakub Kaminski mal eine gute Idee und führt sie super aus oder Saad Elmaler hat eine gute Idee?
Ja, stimme ich hier komplett zu, weil gerade am Anfang war es sehr klar zu sehen, sie gehen auch schnelle Vertikalpässe auf Seitenverlagerungen, auf dieses Eingeübte, auf dieses Hinterlaufen, hinter die Kette spielen etc. Also alle so diese schnelle Schnörkellose, auch nach Balleroberung zu agieren. Und das ist fast komplett abhandengekommen. Also in dieser Schwächephase, wenn dann einer was auslösen kann, dann Kaminski, den ich sowieso für einen wirklich für FC-Verhältnisse fantastischen Spieler halte, und Saad Elmaler, die irgendwas mit einer Einzelaktion auslösen möchten. Und genau, also diese Grundspielidee vom Anfang, die ging mit der Zeit einfach komplett flöten. Und das hat halt auch ein bisschen dazu geführt, dass man auch jetzt selber kein Zutrauen mehr hatte, dass die Spieler irgendwie eine eigene Lösung finden. Und dann diese Hoffnung Elmaler einfach nur auflebte, wenn man denkt, okay, der kriegt auf links einen Ball, mach irgendwas draus. Vielleicht, und das ist ja das Komische, dieses Spiel jetzt gegen Mainz oder auch schon mal ansatzweise gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit hat ja gezeigt, füttern Ragnar Ache doch auch mal mit Flanken. Weil das, was er ganz viel in der Hinrunde gemacht hat, ist mit Rücken zum Tor zu arbeiten und Bälle abzulegen oder auch mal einige Assists zu geben. Das hat ja auch in der Hinrunde hier und da schon ganz gut geklappt. Aber dieses explizite Flanken reinfeuern, was ja einfach ein sehr einfaches und trotzdem brauchbares Stilmittel sein kann, das wurde ganz lange und fast gar nicht praktiziert. Wobei man sagen muss, dass die Flankenqualität beim FC auch eher unterdurchschnittlich ist. Und jetzt mit einem Spieler wie Castro Montes, der jetzt innerhalb von einer Woche mal 3 Vorlagen gemacht hat, ist das so ein Hebel, wo man vielleicht mal wieder ansetzen könnte. Aber es ist natürlich nicht mehr diese Spielidee, die du am Anfang sehr oft gesehen hast oder wo du gedacht hast, das ist so der Kwasniok-Fußball, sag ich jetzt mal, wo man sagen könnte, das kannst du auf mehrere Jahre vielleicht mal überstülpen und auch weiterentwickeln. Das ist jetzt schon wieder so eine Extra-Phase, ja. Und da ist man, also so ein bisschen die Linie ist da verloren gegangen, würde ich sagen.
Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob man das Lukas Kwasniok zum Vorwurf machen kann. Denn auf der einen Seite ist es so, je mehr Tape es gibt, also sprich Videomaterial, was sich die kommenden Gegner angucken können, desto einfacher wird es dann dem FC seine Stärken zu nehmen. Plus, man muss so ehrlich sein, es war auch schon bei den ersten Spielen, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ein bisschen Glück war auch mit dabei, also Spielglück in dem Fall. Aber sprich, die Gegner haben sich, glaube ich, schon wesentlich besser darauf eingestellt. Irgendwann wusste auch jeder, was die Stärken zum Beispiel von Elmaler sind und was du ihm nicht anbieten solltest, und das gab es dann eben einfach weniger. Zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass manche Gegner eigentlich ganz happy damit waren, wenn der FC den Ball hat und erstmal aufbauen soll. Mhm. Und dann haben sie es ja mehr machen lassen. Und das andere, und das ist aber was, das durchzieht halt die bisherige Saison, sind diese Verletzungssorgen, die eben auch dazu geführt haben, dass auch ein Jakub Kaminski, also er hat noch nicht alle Positionen durch, aber schon sehr, sehr viele dafür, dass er eigentlich ein Offensivspieler ist, inklusive du spielst jetzt mal auf der 6 und du startest sogar auch mal auf der 6 und so weiter und so fort. Und das kann man ja Kwasniok nicht zum Vorwurf machen. Das ist einfach Pech. Man könnte natürlich fragen, willst du dann in der Phase, in der so viele verletzt sind, wirklich dann auch noch so viel rotieren auf Positionen? Also entscheide ich dann halt für was und ziehe es durch über 2, 3 Spiele. Er verändert von jedem Spiel zum nächsten Spiel immer wieder neue Dinge. Aber auf der anderen Seite ist auch das quasi, müsste man da auch quasi ganz genau reingehen, weil das ist ja auch gegnerabhängig, wie er aufstellt. Und das soll ja eigentlich auch so sein. So ist es ja im modernen Fußball. Also, wie blickst du denn darauf, dass letztlich wir eigentlich jetzt dann doch noch nicht so genau sagen können, wie Kwasniok mit dem FC Fußball spielen lassen will, weil wir es halt am Anfang der Saison gesehen haben, danach nicht mehr. Aber ja, wie halt auch, wenn halt gefühlt 18 Innenverteidiger verletzt sind und du erstmal irgendwelche Leute dahinstellen musst, die damit sonst nichts zu tun haben.
Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Und vielleicht der zweite Faktor ist so, dass diese Kreativabteilung, nenne ich sie jetzt mal, Husein Basic in Klammern, aber vor allen Dingen Isak Johannesson, der dafür geholt war, der ja wirklich gut in die Saison gestartet ist, wo man denkt, feiner Fuß, scharfe Pässe, auch selber einen sehr guten Abschluss, dass der so komplett durchhängt. Also dieser Antreiber aus dem Zentrum raus, der fehlt halt jetzt auch massiv. Und das ist ja auch einer der Punkte, wieso ein Jakub Kaminski dann auf einmal auch da aushelfen musste und es, finde ich, auch gegen Bayern wirklich sehr gut gemacht hat. Also der kann, glaube ich, wirklich alles spielen, außer Torwart, da ist er ein bisschen zu klein für. Das ist jetzt hoffentlich so, dass jetzt die Phase ist, Vandenberg ist endgültig angekommen, hoffentlich nach abgesessener Sperre. Du hast mit Simpson Pusey einen zweiten Innenverteidiger. Du hast mit Tom Kraus jetzt mal einen Spieler, der in der Woche jetzt endlich mal häufiger auf seiner Stammposition gespielt hat und auch nicht, wie du sagst, hin und her geschoben wurde in der letzten Kette. Du hast jetzt vielleicht mal einen Ache, der auf den er jetzt durchgehend setzt, der jetzt auch mehr Selbstvertrauen hat. Du hast einen Castro Montes auf Außen mit seiner Flankenqualität. Kaminski hast du eh, du kannst einen Elmala immer stellen. Also dass du jetzt endlich mal diese Rückrundenachse, sag ich mal, hast, an der du jetzt auch mal festhältst und dann kannst du ja losgelöst davon, dass so 6, 7, die vielleicht immer spielen sollten, dann kann er ja trotzdem Kwasniok-mäßig immer noch so ein bisschen was rumfuchteln. Aber trotzdem dass dieses Korsett jetzt einfach mal sitzt, weil ich glaube, sonst kann es natürlich in so einer Saison, kann sich auch irgendwie durchwursteln, ne? Weil du jetzt halt so diesen gewissen Puffer hast und dann kannst du jetzt natürlich die Denke aufstellen, du brauchst noch so und so viel Siege. Das hat er ja übrigens im November auch gesagt. Ich weiß nicht, von welcher Anzahl er da sprach, so sinngemäß, wir brauchen noch 7 Siege diese Saison. Und dann wollte er es eigentlich quasi so abarbeiten. Und das Problem war, dass bis nach seiner Aussage, bis Winter kam, kein einziger Sieg mehr hinzu. Aber dass man so das, glaube ich, dass es auch einer Mannschaft eine ganz andere Sicherheit gibt und dass es auch einem Marvin Schwäbe, muss man ja auch dazu sagen, vielleicht mal eine andere Sicherheit gibt, weil Schwäbe hatte sehr gute und sehr viele starke Momente diese Saison und dann hat er immer wieder so Spiele, wo man denkt, ja, war der nicht vielleicht haltbar? Was macht er da? Also ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch zu dieser Innenverteidiger-Misere dazu gehört, diese Abstimmung einfach hinten und dadurch einfach eine gewachsene Stabilität und auch Sicherheit für Torhüter und für die ganze Defensivkette. Und das sind jetzt so Sachen, jetzt sind grob die nächsten 1 bis 2 Wochen, wenn Joel Schmid jetzt auch wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt, Dominik Heinz ist jetzt auch nicht mehr so weit weg, dass außer der Langzeitverletzten, dass jetzt erstmal wieder alle an Bord sind und dass er jetzt da dran halten sollte oder festhalten sollte, mal wirklich diese 5, 6 Spieler durchgehend dort spielen zu lassen, wo sie auch am besten spielen und wo sie am besten aufgehoben sind. Bei Kaminski kann ich noch nicht mal sagen, wo das jetzt die optimale Position ist, solange zumindest Said Elmala spielt. Das gehört ja auch mit dazu, ist auch ein Teil der Wahrheit, dass am Anfang der Saison, wo man so gut reinstartete, Jan Kaminski natürlich auf dieser linken Position überragende Spiele gemacht hat und in Elmala dann wirklich erst in der 60., 70. kam, als noch gar nicht diese Diskussion wirklich entfacht war, dass er immer spielen muss.
Ja, das ist eigentlich wirklich ein Jammer, dass du 2 Spieler auf dieser, also die stärksten Spieler im Kader teilen sich eigentlich eine Position und willst du beide spielen lassen, musst du einen von beiden verschieben. Das geht bei Kaminski schon besser als bei Elmala, aber ja, das ist ein Thema. Es gibt 7 Spieler, die über 1000 Spielminuten bisher haben. Du hast eigentlich die meisten gerade schon bei deiner Achse genannt, Sebulonsen gehört noch mit dazu. Dann Christopher Lund, den er, glaube ich, unglaublich gerne immer spielen lassen würde, aber der eben einfach diese Reihe an Fehlerspielen hatte, also wo er mitentscheidende Fehler gemacht hat, zwar nicht, natürlich nicht alleine für Niederlagen verantwortlich war. Aber da hat er ihn dann rausgenommen. Und es gibt einen, wie ich es wahrnehme, Streitspieler, Jan Thielmann. Wie stehst du dem gegenüber, dass Jan Thielmann eigentlich immer spielt? Bisschen überspitzt gesagt.
Ja, weiß ich. ich finde, das ein toller Spieler im Sinne von, der gibt, hat sein Herz am rechten Fleck, der kämpft, der macht und tut alles, aber er hat einfach Phasen, wo man merkt, dass er nicht spielen sollte und dann spielt er trotzdem. Weil er, glaube ich, ein überschaubares Maß an Talent hat, gemessen daran, dass er Bundesliga-Profi ist, davon mal ab und auch schon weit über 100 Einsätze hat in seinem Alter, aber ich glaube, ich sehe jetzt keine riesige Weiterentwicklung mehr bei ihm, die man zu erwarten hätte in den nächsten Jahren. Also ich wär überrascht, weil er ist sehr gut in die Saison gestartet, auf der rechten offensiven Außenposition. Da hat er es auch gut gemacht. Dann war er leider wieder leicht verletzt und durch diese leichte Verletzung ist er wieder rausgekommen und hat seitdem nicht mehr so richtig Fuß gefasst. Also ja, ich finde, er ist als Identifikationsfigur und als Person selber für einen Kader, glaube ich, der immer alles gibt, auch ein wichtiger Teil. Ich glaube nur nicht, dass er auf Dauer wirklich ein Bundesliga-Stammspieler sein kann, der immer seine Leistung abruft. Dafür ist mir das bei ihm einfach zu schwankend. Liegt natürlich zum Teil auch daran, dass er hier und da ein bisschen blöd eingesetzt wurde, auch auf der Schiene zum Teil jetzt, wo er sich, glaube ich, auch nicht wohlfühlt, was auch letzte Saison ein ganz großes Problem war in der zweiten Liga. In der Struber-Zeit, wo er fast durchgehend nur da gespielt hat und erst am Ende unter Funkel nochmal nach vorne gezogen wurde. Aber ich glaube auch nicht, dass er, wenn jetzt alle Spieler an Bord sind, er einer sein muss, der immer spielt. Bin ich ehrlich. Ich kann trotzdem verstehen, diesen Faktor Identifikationsfigur, dass viele ihn deswegen so sehr mögen. Aber fußballerisch reicht es häufig einfach nicht bei ihm.
Ja, es ist halt so interessant, weil ohne dass wir jetzt Trainingseindrücke hätten, das ist natürlich das große Ungewisse im Fußball, aber wirkt es eben nicht kongruent, wie Kwasniok aufstellt. Du hast eben manche Spieler, die er öffentlich kritisiert und die er nicht aufstellt. Du hast Spieler, die er öffentlich kritisiert und danach wieder aufstellt. Es gibt Spieler, die ein gutes Spiel machen und im nächsten Spiel gar nicht zum Einsatz kommen. Es gibt Spieler, die ein schlechtes Spiel machen und im nächsten Spiel wieder zum Einsatz kommen. Und manches davon kann man sich erklären. Ich meine, du kennst es ja als FC-Reporter am besten. Man bekommt die Startaufstellung und dann beginnt man zu puzzeln. Okay. Was ist das wahrscheinlich für eine Formation und was hat er sich dabei wahrscheinlich gedacht? Aber es ist nicht immer so, dass man sich das so herleiten kann. Und wenn es dann so ist, dass die Spieler, bei denen man eh schon Fragezeichen hat, wenn man den Aufstellungsbogen sieht, wenn die dann nicht das beste Spiel ihres Lebens machen, dann fällt das halt auch auf Kwasniok zurück. Und ehrlicherweise sieht er es dann, glaube ich, ja ganz oft wie wir, weil ansonsten würde er zur Pause nicht ständig dreifach wechseln. Das ist ja halt eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass die Startaufstellung doch nicht gepasst hat. Weil du vorhin Lukas Waldschmidt und Florian Kainz angesprochen hast, also gerade Florian Kainz ist ja auch so eine ganz, ganz wichtige Figur in Köln. Ich habe mich neulich mit einem Fan unterhalten, der meinte, er fände das eigentlich ganz gut, dass jetzt mal so ein paar, in Anführungszeichen, alte Zöpfe abgeschnitten würden beim FC. Hast du da eine Meinung zu?
War es jetzt Bezug auf Waldschmidt oder
auf Kainz? Florian Kainz, also Luca Waldschmidt ist noch nicht so ein alter Zopf.
Ich glaube einfach, dass es jetzt an der Zeit ist bei gewissen Spielern, weil es physisch für Florian Kainz dauerhaft nicht mehr für die Bundesliga reicht, so ehrlich muss man einfach sein. Mhm. Ich glaube, der ist ein Spieler in der Hinrunde noch gewesen, da fand ich das taktisch gar nicht verkehrt von Lukas Kwasniok, ihn häufiger so in der 60., 70. Minute zu bringen. Wenn du weißt, du hast noch viel den Ball, du kannst aus dem Zentrum noch irgendwas kreieren, vielleicht hast du noch eine Standardsituation, noch irgendwie einen entscheidenden Pass, vielleicht selber nochmal einen Abschluss etc., dann geht das. Aber da gab es zum Beispiel auch ein explizites Spiel gegen Augsburg, da hast du noch ein Tor gebraucht und dann hatte El Mala diese eine seiner vielen schönen Traumaktionen, den er so unter die Latte pfeffert. Mhm. Und dann waren, glaube ich, trotzdem noch 10, 15 Minuten zu spielen und dann hat es im Zentrum aber auch in Florian Kainz, wo du wusstest, okay, Augsburg wird jetzt auch nochmal nach vorne spielen. Da hast du gemerkt, das reicht auch vom Rückzugsverhalten, selbst für diese kurze Zeit nicht mehr. Der kann nur noch mit dem Ball am Fuß nach vorne irgendwie agieren und was machen. Und nach hinten geht das auf diesem Niveau nicht mehr. Deswegen finde ich das auch okay, dass seine Zeit jetzt so ein bisschen endet, vielleicht auch gekrönt mit diesem tollen Freistoßtor gegen den HSV, wo du vielleicht auch gewusst hast, das ist ein Spiel, wo du selber viel Ballbesitz hast, wo du selber halt auch viel bestimmen kannst und so eine Art Taktgeber sein kannst. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, wenn man jetzt zum Ende der Saison sagt, mit Florian Kainz war es das. Zumal man ja auch sagen muss, diese Transfersperre hängt einem ja immer noch nach und auf dem Buckel quasi, weil du ja quasi nicht innerhalb von einem Sommer einen kompletten Umbruch schaffen kannst. Das hat Kessler jetzt eingeleitet, aber da braucht es, glaube ich, noch einen zweiten Sommer, damit man wirklich dieses komplett veränderte Bild von der Mannschaft sieht. Und da gehört es auch einfach dazu, dass ältere Spieler dann irgendwann auch ihren Hut nehmen müssen. Das ist jetzt in Bezug auf Kainz. Waldschmidt ist ja auch ein älterer Spieler, aber ein älterer Spieler, der auch schon noch in der Entwicklungsstufe ist, wo ich sagen würde, der kann noch mehr Verantwortung nehmen. Der hat noch nie ein, zwei Spielzeiten am Stück mal auf einem konstant hohen Niveau gespielt. Das war ja eigentlich überall sein Problem, dass er immer diese Ausreißer hatte über 4, 5 Spiele und dann ging es wieder runter. Bei ihm habe ich die Hoffnung in Anführungszeichen noch nicht so aufgegeben. Ähnlich auch einem anderen älteren Spieler, wo man in der Hinrunde gesehen hat, der kann immer mal wieder aushelfen und ist fürs Teamgefüge ganz wichtig, Dominik Heinz. Das ist auch so ein älterer Spieler, wo ich sagen würde, dem kannst du gerne nochmal einen Jahresvertrag geben. Aber ich glaube, die Zeit von Florian Kainz beim FC oder zumindest jetzt auch auf Bundesliga-Niveau ist jetzt dann doch mit Ende der Spielzeit dann auch vorbei.
Ja, sehr, sehr interessante Situation, auf die der FC da so zurollt. Marvin Schwäbe hast du ja vorhin auch schon thematisiert. Man hat auch mit Marius Bülter noch einen 32-Jährigen, der aber durch Leistung gerade erhaben ist über alle Diskussionen, würde ich mal sagen. Aber du hast jetzt mit der Transfersperre ja gerade schon ein wichtiges Stichwort erwähnt. Wir haben den FC verabschiedet vor 2 Jahren in die zweite Liga mit Timo Schulz noch als Trainer und Christian Keller war noch der sportliche Leiter und eben schon viel Ungewissheit, weil es gab eben diese Transfersperre. Man wusste noch nicht genau, wie sie sich auswirken würde und es gab viel Verhalten von FC-Verantwortlichen, was nach außen hin unprofessionell aussah. Also es sah jetzt nicht so aus, als hätte man damit gerechnet, dass man diese Transfersperre wirklich bekommt. Zum Beispiel, das war jetzt einfach nur mal so mein Eindruck. Kannst du uns denn mal erklären, wie hat sich denn der FC eigentlich verändert in diesem einen Zweitliga-Jahr? Denn wir haben das schon gesehen, dass Absteiger wieder direkt aufsteigen und dann waren da dieselben Verantwortlichen am Boot und die Ausrichtung des Vereins war dieselbe. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, beim FC ist das ein bisschen anders.
Ja, komplett, muss man sagen. Also du gingst in die Zweitligasaison mit dem damals sportlich führenden Christian Keller. Viele würden sagen, er wollte nicht nur sportlich führen, sondern den Gesamtverein führen von seinem Auftreten. Und einem neuen Trainer aus der RB-Schule mit Gerhard Struber und dem alten Vorstand, den viele eigentlich nach dieser ganzen Posse rund um Transfersperre plus Abstieg eigentlich längst vorher abgewählt haben wollten, vielleicht sogar mit einer außerordentlichen Mitgliederversammlung um Werner Wolf. Ja, und mit dem festen Vorhaben dann trotzdem irgendwie den Aufstieg zu schaffen, mit einigen Leihrückkehrern, dann unter anderem Tim Lemperle und halt vielen eigenen Spielern aus der eigenen Jugend, die es dann mit richten sollten oder auch noch einem anderen Leihrückkehrer wie beispielsweise Jonas Urbich. Damit fing es vielleicht an, dann können wir auf der Torwartposition starten. Es fing ja eigentlich damit an, dass man Marvin Schwäbe, so kann man sagen, abgesägt hat und gesagt hat, Jonas Urbich, der Leihrückkehrer, hat jetzt 2 Jahre zweite Liga auf dem Buckel, kam da aus Fürth, soll jetzt unsere Nummer 1 werden, perspektivisch auch ähnlich wie man es damals gemacht hat beim Abstieg mit Timo Horn. Da musste damals Michael Rensing gehen. Bei Schwäbe war die Problematik in Anführungszeichen, dass der noch einen Vertrag hatte und erstmal auch nicht gehen wollte und dann doch einen Verein gesucht hat. Das hat aber nicht geklappt. Ja, man startete in die Saison mit Gerhard Struber mit relativ begeisterndem, sage ich jetzt mal, Offensivfußball, der allerdings nicht die notwendigen Punkte gebracht hat. Also viele Spiele waren wirklich äußerst spektakulär, aber halt nicht wirklich von Erfolg gekrönt, muss man sagen. Und es endete dann im Endeffekt damit, dass Struber selber einen Turnaround gemacht hat, alles umgestellt hat, die Defensive massiv gestärkt hat, den Torwart hingegen nicht gestärkt hat, Jonas Urbich, und dann doch wieder Marvin Schwäbe installiert hat und man mit einem Art, ja, man würde sagen, so ein bisschen Schalke-Fußball, würde ich jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen auf die zweite Liga stülpen würde, also recht unattraktiv, aber dafür erfolgreich, mit ganz vielen 1-0 Siegen ist man wieder in der Tabelle geklettert. Und trotzdem war die Stimmung rund um den Verein auch in der Zeit, wo man dann ganz nah wieder dran war und dann sogar die Tabellenspitze erklommen hat im Frühjahr etc., nicht wirklich gut, weil das hing alles noch so komplett in den Kleidern. Diese Transfersperre, diese Unzufriedenheit rund um Christian Keller mit seinen letzten Transfers vor der Transfersperre, mit dem Vorstand, mit der Art des Spiels, mit der Art des Trainers, der auch so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, der ist jetzt kein, war jetzt kein Trainer, der so einen umarmenden Faktor hatte, würde ich sagen. Und das ist in Köln jetzt vielleicht auch nicht ganz unwichtig, so ein bisschen eine Art zu haben, wo man Leute vielleicht auch mal mitzieht. Zusätzlich dann auch noch einige Wintertransfers von Christian Keller, nachdem die Sperre ja wieder weg war, wie Rondic, wie Gazibegovic, wie anfangs auch ein Schmied, die alle allesamt überhaupt nicht funktioniert haben. Bei Schmied kann man es jetzt anders sehen, aber Rondic und Gazibegovic muss man ja leider als Vollflops bezeichnen. Der eine ist ja schon wieder weg, Gazibegovic, der andere ist noch in Polen ausgeliehen und hat da dann in der Hinrunde auch kein Tor gemacht. Ja, man rumpelte sich so durch und dann kam es ja, wie du sagtest, dass dieser, blödes Wortspiel, aber wurde damals mehrfach gesagt, dieser Funkel Hoffnung entstand durch das entscheidende Tor, was ein Regensburger uns eingeschenkt hat, die fast schon abgestiegenen Regensburger, und deswegen wird dieser Name in Köln auch so in vielen Foren und so heilig gehalten, Noah Garnaus, der hat dafür gesorgt, dass Regensburg das 1-1 gemacht gegen den FC, und das war so dieser Zeitpunkt, dieser endgültige Kipppunkt dieser ganzen Negativspirale, obwohl man noch auf dem zweiten Platz war, am 32. Spieltag, dass da alles rausgebrochen ist aus dem ganzen Fanlager, vehement die Entlassung von Keller und Struber, wobei man muss sagen, in erster Linie Keller gefordert wurde, weil Christian Keller war schon so ein bisschen das Gesicht des Abstiegs und dieses Niedergangs, auch wenn das sehr hart klingt, aber das war einfach für die größten Teile der Fanschar so, und das führte dann halt dazu, dass er am nächsten Tag dann doch seinen Rücktritt verkünden musste. Der Vorstand wollte ihn eigentlich erst nicht entlassen, sondern nur Struber entlassen, aber Keller hat gesagt, dann gehe ich auch, weil ich habe ihn geholt und ist alternativlos. Und dadurch gab es dann diesen viel zu späten eigentlich Neuanfang am 32. Spieltag und nicht im Sommer zuvor, weil ich hatte so ein bisschen jetzt ja angerissen, da lag ja schon alles in Anführungszeichen in Trümmern. Du konntest natürlich keine Transfers tätigen, aber du bist halt mit diesem ganzen Negativstrudel runtergegangen, und diese Leute, die für dieses ganze Negative oder für diese negativen Erfahrungen stehen, waren trotzdem quasi noch allesamt da. Und das hat sich so durch die Saison gezogen, mit Ausnahme einiger positiver Sachen, wie sich viele Spieler entwickelt haben, muss man ja sagen, auch wie ein Damien Downs sich entwickelt hat, wie ein Tim Lemperle sich entwickelt hat, bevor er dann doch was Ungutes auf dem Partydampfer gemacht hat. Auch wie vielleicht ein Jonas Urbich dann zu den Bayern transferiert wurde, was man dann im Nachgang dann doch eines der wenigen Sachen, die man Keller positiv angerechnet hat, wie er da vielleicht verhandelt hat. War es dann einfach so dieser Neuanfang, der viel zu spät vollzogen wurde und dann quasi da den Anfang gefunden hatte an diesem oder nach diesem 32. Spieltag mit der Installation dann quasi als von Thomas Kessler als Interimssportchef und dann Friedhelm Funkel, die das Ruder dann irgendwie so rumgerissen ist zu viel gesagt, du warst ja noch auf dem Aufstiegsplatz, aber du hast es irgendwie ins Ziel gerettet, dank zweier Siege, übrigens auch noch einem Doppelpack von Florian Kainz in Nürnberg, ganz exakt. Wichtig, das hatte ich, das wollte ich jetzt eben nicht, stimmt, das habe ich eben unterschlagen, also er ist ein, das habe ich jetzt auch bei meinem Jahresrückblick als wichtigsten Treffer der Saison für mich ausgemacht, dieses 2-1 in Nürnberg von Florian Kainz, weil ich da wirklich, genau, da hatte ich diesen Glauben daran, oder da wusste ich, das werden die sich gegen Lauter nicht zu Hause nehmen lassen. Ja, und das führte dann dazu, dass der FC jetzt doch wieder erstklassig ist und Thomas Kessler dann das Vertrauen ausgeschenkt wurde, um diesen Neuanfang wirklich zu entwickeln und zu starten, letztendlich dann jetzt Lukas Kwasniok zu holen, jetzt auch mit einem neuen Vorstand an der Spitze. Da gab es ja einen relativ großen Wahlkampf jetzt im Sommer, wo sich drei Teams zur Auswahl stellten und jetzt das Team um Stoppe ist geworden ist. Ja, das ist so ein bisschen das, wie man sich so durch die zweite Liga laviert hat und wie es jetzt dazu gekommen ist, dass man jetzt vielleicht dann mit Verspätung im Sommer nochmal einen weiteren Umbruch vollziehen muss, um dann vielleicht auch endgültig zu sagen, dass es dieser komplette Neuanfang mit einem neuen Kader, der allerdings jetzt im Sommer natürlich auch schon sehr heftig war, weil jeder hat vor der Saison gesagt, oder als ich glaube, ich bin den Kader mal durchgegangen und dadurch, dass ja Tim Lemperle ging, Damien Downs ging, zwei Leute, die die meisten Tore geschossen haben, plus noch weitere viele Positionen offen waren. Also ein jeder hätte gesagt, auf 7-8 Positionen musst du dich eigentlich verstärken, um in der Bundesliga halbwegs mithalten zu können oder gerüstet zu sein. Und deswegen kommen wir jetzt eigentlich wieder auf den Anfang der Kwasniok-Zeit. Umso überraschter waren ja alle, wie das so am Anfang aufging mit diesem komplett veränderten Kader, mit diesen 11 Neuverpflichtungen, dass sich alles irgendwie gefügt hat, dass jetzt sogar, jetzt muss man im Nachgang sagen, so ein Castro Montes, der so da als einer der wenigen Flops vielleicht gehandelt wurde, weil er am letzten Transfertag erst verpflichtet wurde, dass man jetzt im halben Jahr später vielleicht sagt, ach, der brauchte nur ein bisschen Anlaufzeit, selbst da hatte Kessler den richtigen Riecher. Ist natürlich jetzt die positive Ausrichtung. Aber das führt vielleicht dazu, dass man jetzt sagt, irgendwie hat es dann alles irgendwie sein Gutes genommen, aber das Jahr in der zweiten Liga war alles andere als schön und auch alles andere als harmonisch und war auch halt auch nicht dieser typische Aufstieg, wie man sich's vorstellt, dass man mit dieser neuen Euphorie reinstartet. Dafür hat dann wirklich ehrlicherweise Kessler mit den Neuverpflichtungen und auch ein Lukas Kwasniok gesorgt. Also das gehört absolut dazu. Das muss man da erwähnen.
Christian Keller hat ja damals, als er angetreten ist beim ersten FC Köln, schon so eine klare Vision gezeichnet von diesem Verein. Und zwar auch eine sportliche Vision. Also verkürzt gesagt hat er gesagt, wenn du unsere Trikots neutralisierst, und zwar egal ob Juniorenteam, Frauenteam oder Männerteam, dann muss immer erkennbar sein, dass der erste FC Köln spielt. Eine, inzwischen muss man sagen, fast schon ein bisschen antiquierte Auffassung, ehrlicherweise, einen Verein zu führen. Aber da wusste man, in welche Richtung es geht, und dementsprechend, das kam ja noch mit dazu, zu dieser Struber-Verpflichtung, dass man so den Eindruck hatte, er will das jetzt durchsetzen und dann funktioniert es erst gar nicht von den Ergebnissen her, aber das Spielerische ist toll. Ich meine, was hat der FC da einfach für Chancen verballert unter Struber? Und dann gibt's eben diese 180-Grad-Kehre und es sieht ganz fürchterlich aus, aber die Ergebnisse passen auf einmal. Und ehrlicherweise war das dann auch der Gedanke von mir, dass ich mir dann gedacht habe, ja, also wie viel ist denn jetzt die Vision noch wert, wenn es dann letztlich doch nur nach dem Ergebnis geht, wie Fußball gespielt werden soll. Aber das müssen wir jetzt nicht mehr beurteilen. Christian Keller ist jetzt weg. Was ich mich aber gefragt habe, ist, welche Philosophie jetzt erstmal fürs Männerteam hat denn Thomas Kessler? Weiß man denn da was?
Nee. Also außer so diese Standardsaussagen, dieses vom aktiven Fußballspielen etc.,
klar, ist mir jetzt kompakt keine stehen und Nadelstiche keine, setzen, wer kennt's nicht?
Genau, diese keine geläufig oder bekannt, aber dieses so ein bisschen identitätsstiftende vielleicht auch, aber wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er scheinbar bisher ein äußerst gutes Händchen hat oder anders ausgedrückt, vielleicht auch mehr der Scouting-Abteilung traut, beziehungsweise einen besseren Austausch mit denen pflegt, weil das auch einer der Gründe war oder einer der Streitpunkte war um Christian Keller. Da hat er viel umgemodelt, halb Regensburg nach Köln geholt, muss man sagen. Geklappt hat's da trotzdem nicht. Also vieles von dem, was Thomas Kessler sich vorschwebt, ist vielleicht auch noch im Verborgenen. Deswegen ist er ja im Moment auch noch Sportdirektor und nicht Geschäftsführer Sport. Aber das soll ja jetzt in Kürze geschehen, diese Beförderung. Aber er hat selber auch relativ klar und offensiv gesagt, das ist an vielen Punkten geknüpft und die musste man erstmal ausloten und gucken, wie sich das verhält und wie viel man ihm da wirklich zuspricht. Aber da ist man jetzt wohl auf der Zielgeraden. Also er war da selber äußerst offensiv und das hat man in seiner Zeit während Christian Keller da war ja auch nicht so gekannt. Da haben ihn viele auch eher negativ oder ja nicht so positiv wahrgenommen, weil man eher gedacht hat, er war so ein bisschen der Grüß-Gott-August, der daneben ist und auf den Pressekonferenzen mit dabei sitzt und dann seine 2-3 einstudierten Sätze sagen darf. Deswegen waren ja viele umso überraschter, in Anführungszeichen, wie sich Thomas Kessler jetzt selber entwickelt hat und auftritt, ganz anders. Und er war vielleicht in der Zeit, wo Christian Keller da war, einfach ein sehr loyaler Mitarbeiter, weil es ja sein Vorgesetzter war. aber jetzt dann doch eine ganz klare andere Art und Weise hat, wie er den Verein oder den Verein zumindest sportlich führen will. Bei Christian Keller hatte man immer so den Eindruck, er möchte wirklich alles. Das meinte ich ja eben auch schon mal. Er war ja offiziell Sportgeschäftsführer, aber er wollte auch unheimlich viel mit den Finanzen mitsprechen. Er wollte auch im Marketing seine Fühler mit drin haben. Und das hat ja auch zu vielen Störungen da geführt mit den anderen Geschäftsführern, weswegen unter anderem der Markus Rejek dann auch relativ nach, ich glaube nach anderthalb Jahren auch schon wieder weg war vom Marketing, da ein neuer installiert wurde. Mit Philipp Thürhoff war es wohl am Ende auch nicht mehr so das beste Verhältnis dem Finanzgeschäftsführer. Und das soll jetzt wohl ganz anders sein, was ich so höre und lese. Aber ja, ganz genau kann ich jetzt auch noch nicht sagen, was Kessler jetzt groß vorschwebt, wenn er vielleicht jetzt auch selber auf diese Geschäftsführerebene vorstößt. Vielleicht auch, ob nochmal ein Zwischenmann als Verbindungsmitarbeiter kommt zwischen ihm und Kader dann. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Noch ein weiterer Mann mit sportlicher Expertise, das kann ja durchaus sein. Also, da können wir jetzt mal gespannt sein, was die nächsten Wochen und Monate da noch auf uns zukommt. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall eine Finalisierung geben, was seinen Vertrag angeht und er dann offiziell Geschäftsführer sein wird.
Es muss ja auch nicht die Vision sein. Ich habe mich ja gerade so ein bisschen lustig drüber gemacht, über die sehr, sehr große Vision von Christian Keller. Aber weiß man denn was darüber, wie Thomas Kessler arbeitet? Denn das ist ja schon eigentlich die interessanteste Personalie beim FC. Meine absolute Legende, weil er einfach so lange im Verein war. Ich glaube, 13 Jahre bei den Profis war es. Hat aber kaum gespielt, also 30 Spiele oder sowas um Dreh rum, aber schon immer sehr, sehr fannah, also ist ja manchmal im Fanzug mitgefahren, im Sonderzug und so weiter und so fort und war so ein bisschen die Figur und war ja auch bei einem der Aufstiege, ich krieg's gerade nicht mehr genau zusammen, aber alle FC-Fans wissen sowieso, dem muss ich nicht erzählen, also Thomas Kessler war ein absoluter Fanliebling und er war ewig lange im Verein. Jetzt bedeutet aber ja, lange im Verein sein und Fanliebling sein, nicht, dass man gut ist in dem, was er jetzt tut, nämlich Spieler scouten, wichtige Entscheidungen treffen, Verträge aushandeln. Was weiß man denn darüber, wie er das alles stemmt und ja, welchen Stil er dabei hat?
Ich glaube, vor allen Dingen einen sehr mitnehmenden Stil und auch dahingehend, dass er viele Leute um sich herum haben möchte, denen er vertrauen will. Wie ein Lukas Berg, der vorher fürs Nachwuchsleistungszentrum zuständig war, den hat er jetzt rübergeholt und generell seine Gesamtvision, die hat er dann, das kann ich jetzt doch nochmal ergänzen, die hat er auch mal mit Lukas Kwasniok zusammen ausgesprochen, Marktwerte entwickeln. Mhm. Also diese Stärke, die der FC aus der Jugend heraus hat, dass er das, dass man das halt auch wirklich mal auf die Platte bringt und auch quasi dadurch auch mal Gewinne erwirtschaftet auf Dauer, ne? Und das ist ja genau das, was ein Zeit Elmaler als Beispiel dann sein sollte. Das hatte jetzt Lukas quasi in Bezug auf Finn Schenten gesagt, deswegen kam ich jetzt darauf. Aber dass er wohl schon ein sehr bestimmender Typ ist, aber halt trotzdem nahbar und das ist und ihm offener Austausch auch sehr wichtig ist. Das war weil unter Christian Keller hier und da eckte der schon deutlich mehr an und hatte dann zu vielen Mitarbeitern dann auch nicht mehr das beste Verhältnis. Das habe ich schon mehrfach rausgehört. Und das ist unter Thomas Kessler, was die Arbeitsatmosphäre auf jeden Fall angeht, wohl ganz anders.
Ich habe gerade überlegt, doch, ich glaube, ich muss die Frage stellen. Also ich kann kein FC-Segment aufnehmen, ohne nach dem Geißbockheim zu fragen. Was ist da der aktuelle Stand? Irgendwann habe ich aufgehört, die ganzen Artikel dazu zu lesen, ehrlich gesagt, weil es dann so Wahlkampf getränkt wurde alles.
Ja, ich glaube, also ganz einer der wichtigsten Faktoren war, glaube ich, und deswegen hat ein FC jetzt, glaube ich, nur indirekt dazu aufgerufen, dass die Oberbürgermeisterwahl der SPD-Mann, der Thorsten Burmeister, gewinnt und nicht die Grünen-Kandidatin. Das hat dann auch relativ deutlich in der Stichwahl geklappt. Aber wie und ob und wann es da jetzt wirklich konkret weitergeht, das vermag ich nicht zu urteilen oder zu sagen. Also das ist jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen in den Hintergrund getreten, muss ich sagen. Da kam jetzt keine neue Entwicklung. Es war nur relativ klar, direkt nach der Wahl, ich glaube eine Woche, an dem Montag später kam Thorsten Burmeister schon zu Sondierungsgesprächen ans Geißbockheim und hat sich dann mit dem Vorstand ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr war als nur ein schönes Pressebild oder ein Zeichen oder vielleicht auch ein Zeichen vom Vorstand im Sinne von, wir machen was, wir tun was, wir sind dran. Ob das jetzt es sieht ja mehr und mehr danach aus, als sei das so eine klassische Stuttgart 21 Nummer. Also ich glaube, da wird.
Ja gut, aber da wird wenigstens gebaut und es wird irgendwann ein Ergebnis geben.
Stimmt, ja.
Also ja, ich finde das schon, also deswegen verstehe ich auch, also ich verstehe alle Seiten, ich verstehe auch, dass da Naturschützer, Anwohner und so weiter, dass man da eine eigene Meinung zu hat. Ich verstehe aber auch den FC, der sagt, wir brauchen hier andere Gebäude, wir brauchen andere Räumlichkeiten. Das ist einfach, das ist ein Endlos-Thema. Also Werder Bremen und der erste FC Köln. Wenn du mal wissen willst, wie schwierig es ist, an einem bestehenden Standort zu wachsen, dann schau dir diese beiden Vereine an. Beide haben ewig damit zu tun. Und es ist aber es scheint mir ja schon relevant zu sein, weil wenn du dir allein anguckst, wie auch die Frauen trainieren und wie sie spielen, da hat sich jetzt schon einiges verbessert, auch unter Christian Keller, muss man sagen. Aber da gibt's noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Und dafür wäre eben sowas eben auch sehr wichtig. Schau dir an, was Union jetzt zum Beispiel macht mit dem Funktionsgebäude. Schau dir an, was Rasenballsport Leipzig mit seinem neuen Funktionsgebäude gemacht hat. Die haben das jeweils umgesetzt bekommen. Oder Union ist jetzt gerade dabei. Also das ist ein großes Thema. Das bringt mich aber so ein bisschen zum Abschluss dieses Segments. Also ich habe den Eindruck, sportlich gesehen sind wir gerade in so einer Zwischendrin-Phase. Also es ist, wahrscheinlich ist es so, dass der FC das hinbekommt mit dem Klassenerhalt. Im Bestfall rutscht man gar nicht mehr unten rein. Im schlechtesten Fall kann es aber noch passieren. Hinten raus kommen dann ein paar Auswärtsspiele, die könnten wichtig werden, bei St. Pauli zum Beispiel. Aber aktuell gibt's da jetzt keinen Grund zu Panik, auch weil man eben das letzte Spiel gewonnen hat. Bei Lukas Kwasniok sehen wir, der hat sich angreifbar gemacht. Und ehrlicherweise ist mein Eindruck, vor allem wenn das eben im Binnenverhältnis mit dem Team nicht stimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wahnsinnig lange der FC-Trainer sein wird, selbst wenn der Klassenerhalt jetzt geschafft werden würde. Ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest.
Nee, also eigentlich ähnlich, wie du es jetzt schon zusammengefasst hast, ne, weil, oder wie wir es eben auch sagten im Fall Waldschmidt, es bleibt ja trotzdem überall irgendwo was hängen. Und wenn das bei zu vielen Spielern ist, dann gibt das ja auch so eine Gesamtgemengelage, wo man sagt, das so kann es nicht gut gehen. Und so ein Umbruch von 11, 12, 9 Spielern im Sommer möchte ich eigentlich beim FC jetzt auch nicht erleben, dass man sagen muss, man muss so viele Spieler austauschen, die vorher keine negativen Austausch mit Herrn Kwasniok hatten. Deswegen ist schon schwierig.
Mhm. Und gleichzeitig wissen wir aber, Thomas Kessler sitzt fester denn je im Sattel, wird sehr wahrscheinlich jetzt dann sportlicher Geschäftsführer werden. Du hast es ja schon gesagt. Das heißt, er ist derjenige, der jetzt sportlich gesehen die Richtung vorgibt. Und wir haben jetzt das Visionsthema schon geklärt. Aber wo glaubst du denn, will der FC im deutschen Fußball stehen? Denn da war ja der Letzte, der eine klare Antwort drauf gegeben hat, Christian Keller. Das Problem war nur, die Realität hat sich nie mit dieser Antwort gedeckt. Deswegen weiß man gar nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber von den Einnahmen her liegt der FC auf Rang 11 im deutschen Profifußball und das schon die letzten 4 Jahre konstant. Von den Ausgaben her so ja zwischen Rang 12 und Rang 14, wobei die letzten Zahlen, die ich hier habe, sind die von 23, 24, weil ich quasi die von der DFL veröffentlichten dafür verwende. Das heißt, alles, was der FC macht, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite, das ist erste Klasse Mittelfeld, erste Bundesliga Mittelfeld. Da müsste man sich eigentlich quasi wirtschaftlich gesehen reinnisten. Wie glaubst du denn, will der FC das tun und glaubst du, dass man das auch schaffen kann, jetzt mal endlich längerfristig? Weil bisher war es immer so 4 oder 5 Jahre erste Liga und dann ging es erstmal wieder runter und dann kam sie wieder für 4 oder 5 Jahre.
Ich glaube, es geht wirklich nur über diesen Weg, dass man gerade auf diesen Faktor Jugend baut und auch immer wieder Transfererlöse erzielt. Das klingt einfach wie schwierig zugleich, aber eigentlich kann das ja nur dieser Hebel sein, dass du dadurch, dass du immer, also so ein Elmaller ist natürlich so ein Ausnahmefall, aber dass du trotzdem immer wieder Spieler entwickelst und so weit bringst, dass du sagen kannst, jetzt ist der Moment, wo sie zu groß für uns geworden sind, und wir sie auch für einen entsprechenden Preis abgeben können. Und das wurde in der Vergangenheit auch ganz oft nicht gemacht. Zu lange wurde an Spielern festgehalten. Da war dann der Punkt überschritten. Oder dann kam wieder der nächste Abstieg und sie gingen weit unter Marktwert. Und ich glaube, das ist einfach nur der Weg, wie es sein kann. Und wie man eigentlich auch mal die Hoffnung entwickeln kann, dass es etwas größer wieder wächst, weil immer wieder, wenn man mit FC-Fans spricht, kommt immer wieder dasselbe Beispiel. Es wird eigentlich immer nur der Name Eintracht Frankfurt genannt, ne? So nach dem Motto, auch Riesenverein, dümpelten Jahre vor sich hin, wenn man an die Funkeljahre zu Bundesliga-Zeiten denkt, war ja auch mehr grausam als alles andere, aber waren halt immer irgendwie in der Bundesliga und so eine Art graue Maus, und erst durch diese Europapokalauftritte, die Pokalauftritte, hat man sich dann wirtschaftlich immer vergrößert, stabilisiert und ist wieder zu einer größeren Marke geworden. Und ich glaube, das ist so dieser Grundtraum, den man beim FC auch hat. Aber wie du selber sagst, realistisch ist es auch einfach erstmal, auch über Jahre gesehen, eine solide Größe in der Bundesliga zu werden, wenn man sich so etabliert und halt auch oft wirklich Transfergewinne erzielt und die dann auch vernünftig wieder in den Kader investiert. Und ich glaube, da hat man schon mit Thomas Kessler jetzt einen guten Mann, wenn man sieht, wie hoch die Kaufoptionen bei den einzelnen Laien sind, was man da ziehen müsste. Selbst wenn Jakub Kaminski jetzt zum Beispiel 5,5 Millionen kostet, der kann in ein, zwei Jahren deutlich mehr wert sein. Tom Kraus jetzt bei 3,5 würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein Raff Vandenberg, den du geholt hast für 8 Millionen, wenn der sich jetzt entwickelt, ein Mann, der sowieso sehr nach England schielt, Innenverteidiger etc. Das sind ja alles so Spieler, wo man die Idee und die Vision hat, die können größer werden. Und daneben hast du dann aber Leute, die mit dem FC auch wachsen können und die über Jahre jetzt hier vielleicht bleiben können. Also eigentlich ähnlich wie ein Lukas Kwasniok, der könnte ja auch, ist ja eigentlich das Idealbeispiel, wie du eben sagtest, als neuer Mann in der Bundesliga, der mit dem Verein wachsen kann. Dann hast du noch einen Ragnar Ache, der ja auch das Ziel hat, sich endgültig in der Bundesliga mal zu etablieren. Und das sind so Leute wie er, wie ein Ragnar Ache, wie ein Schwäbe, wie vielleicht dann auch ein Jan Thielmann, wo man sagen kann, das sind so Leute, die bleiben längere Zeit oder auf ewig beim FC und bilden so das Grundgerüst, und die anderen, die dann zu groß für den FC werden, die verkauft man dann gut und dann investiert man das aber wieder gut und trotzdem bleibt so ein bisschen was hängen. Kann eigentlich nur der Weg sein der nächsten Jahre, mit der Hoffnung, dass vielleicht mal so ein Ausrutscher nach oben passiert oder halt auch endlich mal ein Pokalrun geschieht, was sich so wirklich viele schon hoffen, was ja im letzten Jahr schon im Bereich des Möglichen war. Das hatte ich eben noch unterschlagen, dieses bittere Ausscheiden in Leverkusen, sonst wärst du im Halbfinale in Bielefeld gewesen. Das war jetzt ja nicht undenkbar, ne? Mit diesem Ausgleich von Schick in der Nachspielzeit.
Ach Gott, ja.
Solche
ja,
Sachen, stimmt. Die eigentlich gehören solche Sachen dann dazu, um vielleicht auf Dauer diesen Wunsch sich zu erfüllen, den ja hier jeder hat, immer mal wieder ans europäische Geschäft anzudocken und vor allen Dingen diese Sicherheit in der Bundesliga zu haben. Das ist halt immer das, dass trotzdem so eine gewisse ich glaube, eine gewisse Unruhe würde trotzdem einkehren, wenn der FC jetzt 3 Jahre in Folge zwischen 10 und 14 landet. Wobei das ja einfach nur realistisch und erwartbar wäre und vor allen Dingen gut wäre, wenn es nicht diese Ausschläge dann nach unten gibt gleichzeitig.
Ja, und das ist ehrlicherweise das Problem, was ich quasi bei diesem skizzierten Zukunftsszenario habe. Also zum einen sehe ich die Parallelen zu Eintracht Frankfurt. Also klar, alle wollen sein wie Eintracht Frankfurt. Aber der Weg, wie das Eintracht Frankfurt geschafft hat, sieht ehrlich gesagt anders aus als der, den der FC gerade geht. Also erst mit dem berühmten Bobic-Line und dann mit ein paar sehr guten Transfers. Und dann hatten sie aber sehr, sehr schnell sowohl Erfolg als auch Transfererlöse. Also das war einfach alles auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich nicht zu reproduzieren, weil da wahnsinnig viel Glück mit dabei war. Aber das andere Problem, was ich habe, ist, wenn du davon sprichst, ja, man will dann hin und wieder mal einen positiven Ausreißer haben und darauf dann aufbauen. Genau das hatte doch der FC eigentlich in den letzten 10 Jahren immer wieder. Also man war doch mal Fünfter, man war Siebter, war man einmal unter Baumgart. Man hat ja auch schon europäisch gespielt. Ich meine, wir alle erinnern uns an das zweite Tor gegen Mainz 05 damals. Da kann sich jeder FC-Fan dran erinnern. Und leider muss man aber schon sagen, dass diese positiven Ausreißer nicht dazu geführt haben, dass man stabiler geworden ist, wirtschaftlich und auch in der Liga. Und da könnte man jetzt natürlich auch mit Corona argumentieren. Das hat den FC schon auch getroffen, so wie andere auch. Und man kommt aus einer wirtschaftlich wirklich schwierigeren Situation. Die hat sich ein bisschen entspannt, das muss man jetzt auch sagen. Ich glaube, dass da die Transfersperre vielleicht auch gar nicht so schlecht war im Nachhinein. Konnte man nicht so viel Geld verbraten für den Wiederaufstieg aus der zweiten Liga. Aber das ist eben so ein bisschen die Sorge, die ich habe, dass dieses Wunschszenario durch die Realität wieder widerlegt werden wird und du dann immer wieder letztlich bei Null anfängst. Und eigentlich dürfte man nicht unzufrieden sein, wenn man zwischen 10 und 14 landet in der Liga. Ich verstehe aber sehr gut, warum dem so ist, weil wir es vom FC ja auch schon anders gesehen haben. Allein schon deshalb verstehe ich, warum man unzufriedener wäre. Aber das ist so ein bisschen, das sind so meine Gedanken dazu. Ich spreche ja über alle Bundesligisten und es ist schon relativ vergleichbar, was man oft von so gewissen Vereinen hört, wo sie hinwollen. Und alle werden es nicht schaffen. Denn alle werden nicht in den Europapokal einziehen und dann im Tabellenmittelfeld landen.
Ja, vor allen Dingen, wie du es ja ansprichst, dass nicht alle zweimal jetzt in den letzten 10 Jahren auch die Möglichkeit hatten, es eigentlich besser zu machen und auf einer gewissen Basis und Ausgangslage auch mal was zu erschaffen. Aber ich meine, dieser platte Satz, im Erfolg macht man die größten Fehler, der ist beim FC absolut gegeben und mehrfach unterstrichen worden. Also man ging damals, gerade bei dieser Platz-5-Saison, im Sommer war für jeden sichtbar, zwischen Stöger und Schmatke, das Tischtuch ist zerschnitten, und trotzdem ging man in die Saison und ja, es war eine Vollkatastrophe. Das ist natürlich, deswegen dieser Faktor Kessler ist gerade einer, an dem man sich schon sehr hängen möchte und muss auch in dem Falle, weil man gerade hofft, dass er ja auch diese ganzen Phasen, wie du selber eben gesagt, er ist ja ein Mann des Vereins, er hat ja das alles miterlebt, er ist jetzt selber in dem Verein auch groß geworden, quasi hat, wurde da quasi ausgebildet, ist jetzt selber der Chef, der Führende. Vielleicht ist gerade er der jetzt, der auch mit einer FC-DNA an der Spitze auch was ganz wichtig ist, weil das war ja auch in den 70ern, 80ern, dass die Erfolgsformel, muss man einfach sagen, oder auch noch weiter zurück vom Präsidenten Franz Krämer, dass das alles so Faktoren sind, dass man sagt, er macht's besser. Natürlich ist da sehr viel Hoffnung bei, auch sehr viel Gefühlsdollerei, wie ich kann man sagen, aber trotzdem, immer dieser Faktor, der ja auch noch hinzukommt, dieser Faktor Wucht, wobei das ja nicht, das ist ja nichts Messbares. Das, eine Wucht entwickelt auch Schalke, sobald sie wieder in der Bundesliga sind. Eine Wucht entwickelt auch Hertha, sobald sie wieder in der Bundesliga sind, etc. Und wie du auch sagst, es gibt ja nicht nur 5 Vereine, die dauerhaft europäisch spielen wollen, sondern 15 und auch 15, die anhand dieser, also grob, die anhand ihrer jeweiligen Fanhistorie und eigenen Clubhistorie den Anspruch haben müssten, immer oben mitzuspielen. Dann muss man halt sagen, gucken, wie sich was entwickelt. Und um es zu beschleunigen, bräuchte es ja quasi 3-4 Elmalas. Und das die nächsten 3-4 Jahre, das sehe ich natürlich auch nicht. Das ist klar.
Ja, wobei man andererseits schon sagen muss, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht über, wir müssen jetzt nicht den Kader der U19 durchgehen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber anders als andere Vereine, von denen ich auch immer wieder höre, ja, wir wollen eigene Spieler nach oben bringen und wollen dadurch Transfererlöse erzielen, gibt's da beim FC schon wirklich ein paar Beispiele, wo das schon geklappt hat oder klappen hätte können? Und ich werde jetzt nur einmal ganz kurz, einmal der Name Flo Wirtz, er ist gesagt, jetzt könnte, wir reden nicht weiter drüber, FC-Fans, ich ärgere mich genauso wie ihr, ich würde mich an eurer Stelle genauso ärgern, so meine ich's. Aber das ist ja schon tatsächlich beim FC der Fall, dass man in einem gar nicht so leichten Umfeld, also in NRW, jetzt ein gutes Jugendkonzept aufzuziehen, ist schwieriger als irgendwo in der Großebene Mecklenburg-Vorpommern, sage ich jetzt mal, dass man das da schon jetzt eigentlich die letzten Jahre immer wieder geschafft hat, Ergebnisse zu erzielen, im DFB-Pokal der Junioren, in der Bundesliga der Junioren sehr gut mitzuhalten und ja auch immer wieder Spieler hervorzubringen. Davon ist immer nur relativ wenig beim FC selber angekommen. Und wenn man das jetzt verbessern könnte, und du hast ja gerade schon gezeigt, Thomas Kessler müsste dafür der richtige Mann sein, hat sich ja dafür auch die richtigen Leute jetzt aus dem Jugendbereich rübergeholt, dann kann das schon was sein, was jetzt zumindest besser funktioniert. Und dann wird das alleine, wird den FC nicht auf die nächste Ebene heben. Aber es wäre schon mal so eine auch Ertragssäule, die man einfach braucht, um gewisse andere Dinge auszuhalten, glaube ich.
Ja. Ja, und im Kleinen hat man es ja auch nach dem Aufstieg gesehen, weil Damien Downs aus der eigenen Jugend wurde verkauft, Max Finkgräfe wurde verkauft, Jonas Obig wurde im Winter damals verkauft. Das waren ja trotzdem alles Transfererlöse, die dem FC da auch gut getan haben. Und dieser Faktor Jugend ist natürlich ein ganz entscheidender, weil Stefan Rutenbeck, der quasi das Gesicht der A-Jugend ist, natürlich ist das ein Faktor und auch ein absoluter Magnet dafür, dass andere Spieler jetzt zum FC einfacher kommen. Also was die A-Union jetzt in den letzten 1-2 Jahren verpflichtet haben, Spieler von Hertha, von Wolfsburg etc. Der FC ist natürlich zu einer Marke geworden. Das musst du natürlich auch ausnutzen. Auch jetzt wieder exemplarisch dafür. Sie spielen in der Champions League der Junioren ja gegen Inter Mailand und der FC hat jetzt den Rekord gebrochen, also sind mittlerweile 41.000 Karten verkauft. Ach, das ist so geil. Für das Spiel gegen Inter Mailand. Das ist also du so siehst ja das ganze die ganze Stadt lechzt ja einfach immer, sobald es irgendwie europäisch werden könnte und jetzt auch bei den A-Junioren. Und das sind ja solche mit so einem Fund, damit kannst du ja schon was anfangen. Also das musst du auch ausnutzen. Und das ist natürlich ein Faktor, den ganz viele andere Vereine nicht haben, ja.
Und ich muss sagen, dafür liebe ich auch den FC. Also diese Begeisterungsfähigkeit des Umfelds, die dem Umfeld auch so oft vorgeworfen wird, diese ganzen Europapokalwitze, die immer gemacht werden nach jedem Sieg, das tut mir auch oft leid, weil... Ja, es gibt natürlich die 2, 3 FC-Fans, die sehr, sehr schnell träumen. Ich war auch schon bei euch im Stadion mehrmals und habe das auch zum Teil schon gehört und mich ein bisschen gewundert. Aber eigentlich ist das etwas einfach nur Tolles, dass das Umfeld vom FC so ist, wie es ist, dass die BesucherInnenzahlen so sind, wie sie sind und dass das sich auch nicht nur auf die Männer erstreckt, sondern die Frauen haben auch jedes Jahr ihr Topspiel im großen Stadion. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Einnahmefaktor dadurch, dass die da mehrere 10.000 hinbekommen. Das ist, glaube ich, ein Drittel ihres Etats, wurde in der letzten Saison gesagt. Jetzt haben wir gesehen, bei den Junioren ist es auch so, die werden ein Spiel ihres Lebens haben, egal was in ihrer Karriere absolut noch passiert. Sie werden dieses eine Spiel im Stadion haben gegen Inter. Und das ist einfach toll. Und es ist schön, jetzt zu sehen, dass der FC ein bisschen besser daran geworden ist, das für sich zu nutzen. Bei den Männern macht sich das vielleicht noch weniger bemerkbar, weil da der Einnahmemix anders ist. Da sind TV-Gelder eben wichtiger und Sponsorings. Aber bei Frauen und jetzt dann hier auch bei den Junioren ist das einfach ein enormer X-Faktor, kann das sein. Und den hebt jetzt der FC. Und ehrlicherweise, ich finde das einfach nur schön, weil es doch super, wenn sich Leute an Fußball erfreuen, selbst wenn er nicht immer schön ist.
Absolut, genau. Und sprichst ja auch, finde ich, was Wichtiges an. Klar, es gibt immer diese 2, 3 Träume, aber generell sind viele FC-Fans dann doch realistischer, als es, glaube ich, bundesweit so gesehen wird. Mhm. Aber sie sind vielleicht einfach ein anderer Faktor ist, sind vielleicht einfach begeisterungsfähiger. Und deswegen wird vieles vielleicht emotionaler transportiert etc. Aber jeder weiß schon, dass man mit einer Saison sehr gut leben kann, wenn man jetzt auf Platz 12 einläuft. Also so ist es nicht. Aber die Ausschläge sind vielleicht extremer als hier und da, wo man es vielleicht etwas lockerer oder unterkühlter sieht.
Wo ehrlicherweise einfach niemand drüber berichten würde. Also beim FC hast du halt einfach einen Blog und 3 große Tageszeitungen sitzen plus noch 5 Online-Portale. Und bei Hoffenheim oder Wolfsburg macht eine Pressekonferenz mit sich selbst vor einem DFB-Pokalspiel. Also ja, es ist ja nicht mal ein fiktives Beispiel. Könnt ihr euch ja nochmal angucken, wer da die Fragen gestellt hat bei der damals nicht gestreamten DFB-Pokal-Pressekonferenz. Julian, wir könnten noch eine ganze Weile über den FC sprechen. Ich glaube aber, dass wir so die wichtigsten Themen halbwegs abgearbeitet haben. Und wie gesagt, es ist auch gerade so eine Momentaufnahme. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt mal über den FC hier sprechen. Ich will über den FC sprechen, auch wenn es noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung es jetzt mit Kwasniok und all den anderen Themen so geht. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für alle diejenigen, die sagen, war mir noch nicht tief genug, ja, hört halt die FC-Theken-Philosophen oder geht mal auf rasenfunk.de/Fußballpodcast, da haben wir alle möglichen, auch sonstigen FC-Podcasts noch aufgelistet. Julian, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst.
Max, auch vielen, vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht, wirklich.
Das ist schön. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Da fragt ihr euch ja, Moment mal, wie finanziert ihr das Ganze, was ihr macht? Ja, durch euch, durch eure freiwilligen Beiträge auf rasenfunk.de, da gibt's einen Unterstützen-Button, da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, geht über alle erdenklichen Wege, findet ihr auch alle Infos in den Shownotes noch hierzu. Und dann könnt ihr einfach entscheiden, welchen Gegenwert so eine Sendung wie diese hier hat. Und vielleicht könnt ihr auch zum Anlass nehmen, dass wir unsere Gästehonorare um 3% erhöht haben. Vielleicht wollt ihr auch euren bestehenden Dauerauftrag um 3% oder wenn ihr wollt, auch um mehr erhöhen. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Lars aus Freiburg, bei Manu und bei Stefan 1893 STG. Na sowas. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die beste Adresse dafür. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit allen weiteren Sendungen, die es hier im Rasenfunk so gibt. Bleibt oder werdet gesund und bis bald hier mal wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.